The Real World, der ehrliche Podcast.
Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen.
Es geht um die Liebe.
Das mit dem Sparkel, Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück.
Was ist denn das jetzt für eine deprimierende Botschaft?
Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags.
Heute geht es um die Themen Entspannung und Stressbewältigung. Ich bin ja jetzt in einem Alter, in der aus meinem Umfeld eigentlich nur noch die Rückmeldung kommt, oh, es ist alles so anstrengend und ich bin nur noch gestresst. Und dann sehen die Leute auch noch auf Instagram, wie man einfach nur Yoga machen muss, um sich zu entspannen und ein super entspanntes und relaxtes Leben zu führen. Da fragt man sich natürlich schnell mal, wieso kann mein Leben nicht eigentlich auch ein bisschen entspannter sein? Ich wollte darüber gerne mit einer Expertin sprechen und ich habe deshalb Nele Seert eingeladen. Sie ist Diplompsychologin, Paar-, Sexual- und Traumatherapeutin und betreibt in Hamburg ihre eigene Praxis. Ihr kennt sie vielleicht aus ihren Kolumnen für Alkenist, in denen es meistens rund um die Themen Liebe, Sexualität und Partnerschaft geht. Ihr erstes Buch »Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit« ist 2020 erschienen. Nele ist aber auch noch Yoga- und Tanzlehrerin und macht überhaupt sehr viele Sachen, wie ich finde. Und ich dachte mir, dass sie deshalb die Richtige ist, um heute mal über dieses ganze Thema, wie kommt man überhaupt mal wieder runter, wie entspannt man sich auch im Alltag, zu sprechen. Ich will von Nele auch wissen, wie man einen Urlaub gestaltet, damit man nicht direkt danach sofort wieder ins nächste Stressloch fällt. Und ich möchte sie gerne fragen, was wir tun können, um der Psyche auch im Alltag Momente der Erholung zu gönnen. Ich hatte euch ja auch um Fragen für Nele gebeten, die besprechen wir heute natürlich auch. Jetzt erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Nele Seert.
Hallihallo, schön, dass ich da bin, ich freue mich auch.
Der Anlass für unser Treffen heute war ja ein Instagram-Post von dir, zu dem hatte ich dir geschrieben und in diesem Post hattest du geschrieben, Schlaf reicht oft nicht aus, um mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Wir brauchen bewusst wahrgenommene Entspannung im Alltag. Nur so können wir wachsen, einen neuen Umgang finden und uns anpassen. Je intensiver die Belastung, desto mehr Regenerationszeit wird benötigt. Jetzt ist eigentlich meine erste Frage an dich. Was meinst du damit genau?
Also wir kennen das aus dem Sport, ne? Dass wenn ich meinen Muskel benutze, braucht er ein bisschen Zeit, um mit Protein sich weiter aufzubauen. Weil er sagt, da war ein Stresslevel für die Kontraktion beispielsweise. Das habe ich nicht genau hingekriegt, also muss ich da ein bisschen nachbauen. Das braucht Zeit. Und so wie der Körper funktioniert, funktioniert eigentlich auch die Psyche. Und es reicht wirklich nicht aus, dass wir einfach nur sagen, wir ackern den ganzen Tag durch und schlafen. Reicht als Regeneration aus. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass die meisten Menschen schon arbeiten, wenn sie morgens aufwachen. Also die wachen morgens auf und planen den Tag. Und ich finde, dass das Plan, was ich wann mache und was ich wie zu erledigen habe, schon Arbeitszeit ist. Also eigentlich haben wir ja morgens einen Mini-Urlaub und abends einen Mini-Urlaub. Die wenigsten, also gerade Selbstständige kennen das sowieso, aber das ist so eine Krankheit, finde ich, die wir haben, weil wir sowieso vom Menschsein in die Maschinenzeit sozusagen einen Übergang haben. Und die Anforderungen sind so massiv an uns alle. Also wenn ich überlege, meine Tanzpädagogik-Ausbildung habe ich 2000, glaube ich, gemacht. Die Anforderungen heute an einen Tänzer sind, dass du schon Akrobat bist, Handstände kannst, Contortion, dich verbiegen kannst. Also die Anforderungen sind in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren immer so weit nach oben gegangen, dass wir irgendwann auch nicht mehr mithalten können. Und ich finde das ein Zeichen von psychischer Gesundheit da, sich abzugrenzen und zu sagen, nee, den Scheiß mache ich nicht mehr mit. Mhm. So, also dieses permanente Erfüllen von Dingen. Und das fängt eben wirklich an. Also normalerweise hat man eine gewisse Arbeitszeit von beispielsweise von 9 bis 17 Uhr oder man hat Gleitzeit, dass man morgens schon anfängt, den Tag zu planen, ist Arbeitszeit.
Das finde ich total interessant, dass du das sagst, denn eigentlich ist das ja immer so ein viel gelesener Tipp zur Stressbewältigung. Du musst dir eine Routine schaffen, die du morgens abarbeitest, sage ich mal, oder an die du dich hältst. Und dann eben ist das Geheimnis die Planungsgenauigkeit. Also, dass man sich entweder im Handy oder in einem ein Timer, in den man noch reinschreiben kann, dass du dir da eben alle deine To-Dos notierst und deine Termine und was du so zu machen hast.
Aber das klappt für Leute, die gerne planen. Mhm. und die das eine Erleichterung finden, dass sie das abhaken. Und es gibt Menschen wie mich zum Beispiel, ich plane sehr ungerne. Da hilft das nicht. Da ist einfach, sich eine Liste zu machen und dieser Liste folgen zu müssen, ist schon eine gewisse Fremdbestimmung. Also wenn ich jetzt eine Liste machen würde und ich würde die in einer Stunde machen, würden die unterschiedlich aussehen.
Das finde ich also richtig cool. Das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ich habe mich schon genau sowas erhofft, dass du nicht mit den üblichen, schon 10.000 Mal gehörten Sachen um die Ecke kommst, weil ich finde, das ist immer so. Also ich hatte ja im Vorfeld unsere Hörerinnen auch gefragt, wie geht's euch mit diesem Thema, welche Fragen habt ihr dazu, welche Anmerkungen, und ganz oft kam eben so dieses, ja, alles, was mir entweder in den Medien oder auf Social Media oder auch im Bekanntenkreis vorgelebt wird, vorgesetzt wird zur Stressbewältigung, damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Und das, was du sagst, deutet ja jetzt darauf hin, dass es eben eine sehr individuelle Sache ist. Und sowas wie mit, schreib dir doch einfach auf, was du zu tun hast, dann wird das schon.
Das kann helfen.
Das kann helfen, aber also, ist nicht für jeden sozusagen automatisch der Weg, um dahin zu kommen.
Also gerade wenn du abends nicht einschlafen kannst, weil dir einfach Sachen im Kopf noch durchgehen, dann kann es hilfreich sein, dass du die auf den Zettel aufschreibst, weil du sagst, die sind so wichtig. Und manchmal denkt man ja, man merkt sich das, aber man merkt sich das meistens nicht. So. Und dann ist man innerlich so getrieben. Also es kann schon Sinn machen, sich das abends hinzuschreiben. Aber ich finde, das Wichtigste wirklich bei den ganzen Tipps ist, dass man gucken muss, passen die zu mir? Weil wir alle solche individuellen Wesen sind, dass man einfach guckt, passt das wirklich zu meinem Typ und passt das jetzt gerade oder passt das mal vor 5 Jahren? Weil wir häufig auch Mittel und Wege, damit wir entspannter sind und weniger gestresst sind, die haben mal funktioniert und dann merken wir, die funktionieren aber nicht mehr. Und dann muss man gar nicht, aber dann kann man gucken und kann gucken, wie man das so anpasst. Und ich finde das wirklich, also wenn man sich vorstellt, man geht zur Arbeit, dann ist eigentlich, ich setze mich bei der Arbeit hin, wenn ich da angekommen bin, und dann überlege ich, Mensch, was habe ich eigentlich zu tun? Was mache ich in welcher Reihenfolge? Und da ist noch ein weiterer wichtiger Punkt, wir brauchen ein Fenster für unvorhergesehene Ereignisse. Wenn wir zur Arbeit kommen, eigentlich setzen wir uns dann hin und gucken, was habe ich hier auf dem Schreibtisch und was will ich wie organisieren. Und dann gehört diese Ordnung, wann ich was machen möchte, mit zur Arbeitszeit, weil es mit zur Struktur gehört. Und nicht, dass ich vorher schon alles vorbereitet haben muss. Und was auch wichtig ist oder was ich wichtig finde, ist einen Slot zu haben für unvorhergesehene Ereignisse. Wenn ich zu viele Termine nacheinander habe und ich sage, okay, der braucht vielleicht eine Stunde, ne, oder wir sitzen jetzt hier und brauchen vielleicht 1,5 Stunden oder mal gucken. Und dann habe ich den nächsten Termin. Und die sind recht nah beieinander, dann bin ich ja schon gestresst, weil ich sage, okay, da habe ich eine halbe Zeit zum Mittagessen, eine halbe Stunde beispielsweise. Und dann passiert immer irgendwas, dass ich einen Anruf kriege, was ein bisschen mehr Zeit braucht. Oder der eine Termin braucht länger oder der andere ein bisschen kürzer. Und dann fange ich ja schon an, im Kopf zu überlegen, warte mal, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, kann ich danach wieder ein bisschen länger. Oder Mist, jetzt habe ich 10 Minuten überzogen, dann muss ich nachher wieder davon was abknapsen. Und das ist dann insgesamt wahnsinnig ein großer Stress. Und deshalb weniger Termine zu machen, um zu gucken, dass man beispielsweise eine Stunde hat oder immer, wenn man 17:30 Feierabend macht, dass man sagt, ab 16:30 hole ich mir keine Termine mehr rein, sondern dann beende ich das, was ich über den Tag angefangen habe. Und das hat auch mit der Struktur zu tun. Und dann ist es natürlich schwierig, wo man sagen kann, ja, aber die Erwartungen, die an mich gesetzt werden, sind eben entsprechend. Und das ist natürlich, da habe ich eine sehr bequeme Position von außen, weil ich selbstständig bin und noch nie in meinem Leben angestellt gewesen bin. Dass man dann natürlich was erfüllen muss. Aber dann ist die Frage, was passt dieser Job eigentlich zu mir? Ist das wirklich eine Sache, die mir gut tut?
Lass uns doch noch mal ganz kurz zurück zum Anfang des Tages gehen.
Ja.
Du meintest ja eben, man soll nicht sofort anfangen, an die Dinge zu denken, die man so an dem Tag zu tun hat. Was würdest du denn empfehlen, wie man in einen Tag startet, um diesen kleinen Mini-Urlaub für sich selbst da rauszuholen?
Also man kann zum Beispiel gucken, wie man geweckt wird. Also ob man mit so einem heller werdenden Licht geweckt wird, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, die Sonne geht auf. Dass man nicht vom ganz Dunkeln, dann quietscht irgendwie so ein oder schrillt so ein Wecker und dann geht man von 0 auf 100, sondern kann man irgendwie den Start ein bisschen sanfter machen. Kann man sich mit einer schönen Musik, mit klassischer Musik beispielsweise, sich morgens wecken lassen. Dass man so eine Situation guckt, wo fühle ich mich wohl? Also was erinnert mich morgens dran, dass Wahrnehmen wichtig ist. Also wenn wir gestresst sind, dann geht ja unser Nervensystem, unser Nervenkostüm nach oben. Und das heißt, wie kann ich mich eigentlich beruhigen? Weil ich ja häufig gestresst bin, wenn viel zu viel im Außen ist. Also ich bin mit dem Kopf ganz viel im Außen, weil das passieren muss und hier sind die Kinder und der muss noch irgendwie das und hier ist noch ein Arzttermin. Das heißt, ich bin gestresst, wenn ich mit dem Kopf nicht bei mir bin. Und dann kann man schauen, was hilft mir, mich besser zu spüren. Und da sind wir natürlich bei Atemübungen, wir sind bei Fühlen. Wir können aufwachen und irgendwie sagen, ich bleibe morgens wach und lass aber die Augen kurz zu und spüre erstmal die Bettdecke auf meiner Haut, dass ich mich spüren kann überhaupt. Mhm. Oder ich gucke erstmal die Decke an oder ich gucke mal, Mensch, irgendwie heute Morgen, wo bin ich denn hier wach geworden? Und also, oder ich mache mir überhaupt ein schönes Schlafzimmer und trinke vielleicht meinen ersten Kaffee im Bett. Also, dass man so ein bisschen das zelebriert oder wenn man eine familiäre Situation hat, dass man vielleicht auch gucken kann, Mensch, wo freuen wir uns morgen früh am meisten? Oder jeder der Familienmitglieder kann einen Vormittag bestimmen, wie im Urlaub. Und dann wird einmal Waffeln gebacken und einmal wird Franzbrötchen geholt. Also, wie kann ich das gestalten, dass es mir gut geht? Und dann kann man auch schauen, wenn ich in Urlaub fahre, dann habe ich ja plötzlich überhaupt keine Anforderungen mehr von außen und dann kann ich meistens das machen, wonach mir ist. Also muss ich wirklich in den Urlaub fahren, um mich zu entspannen oder kann ich den Urlaub auch mit nach Hause holen? Was ist da der Unterschied? Und da kann man morgens wirklich gucken, lohnt es sich für mich? Bin ich jemand, der lieber eine halbe Stunde morgens früher aufsteht und dafür mehr Zeit hat? Oder bin ich jemand, der einfach auch gerne schnell wach ist und dementsprechend auch was anderes macht? Dusche ich abends? Oder dusche ich morgens? Und das sind alles Sachen, niemand kann dir sagen, was da für dich richtig ist. Da kann man nur immer ins Fühlen gehen und sagen, Mensch, wie ist es gerade bei mir? Ist das sinnvoll oder nicht? Und man probiert das aus.
Ist dann diese Zeit morgens zum Beispiel jetzt, wenn man sich die nimmt, kann ja natürlich dann auch abends sein, wie du schon gerade gemeint hast, ist das dann, wo du sagen würdest, also an diesen Punkten am Tag ist halt am ehesten die Chance gegeben, dass man sich auch psychisch ein bisschen erholen kann von den Strapazen des Vortages, dessen, was man den Tag über erlebt hat. Also, oder würdest du sagen, man muss versuchen, diese Zeitpunkte auch über den Tag verteilt einzubauen?
Ich finde es mal ganz schwierig, von müssen und sollen zu sprechen. Ja. Ne? Also wenn das hilft, ist super. Manche sind auch richtig über den Tag irgendwie, machen ganz, ganz, ganz viel und danach entspannen sie. Das muss man wirklich jeder für sich gucken. Also brauche ich am Morgen eine Entspannung oder lohnt es sich? Also Atemübung oder Meditation, klar kann das helfen. Aber bei mir war das auch so, also ich habe niemals die Ruhe gehabt, mich dahin zu setzen und zu meditieren. So. Also das muss man wirklich für sich gucken, wie man das für sich regeln möchte und was es einem bringt oder auch eine Verantwortung abzugeben. Vielleicht ist es hilfreich in der Partnerschaft, wenn da Kinder sind, dass man sagt, hey, irgendwie Dienstags und Donnerstags übernimmst du das morgens und ich mache das irgendwie vielleicht Montag, Mittwoch, Freitags. Dass man so Inseln schafft, dass man auch eine Zeit für sich hat. Und das kennen ja ganz viele Mütter, dass sie sagen, Mensch, da hängt laufend irgendwie ein Kind an mir oder mein Körper möchte mir gehören. Und wenn es nur 5 Minuten ist, morgens auf dem Klo, wo ich alleine bin. Und wir sind aber bei all den Themen, sind wir immer dabei zu gucken, wer bin ich eigentlich, was brauche ich und die Selbstwahrnehmung. Ich muss mich spüren, um zu gucken, was ich brauche.
Ja.
Und da finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir ja häufig immer von Multitasking sprechen. Ne? Und das ist immer das Ideale. Und Multitasking gibt es nicht. Also das Gehirn kann nicht mehrere Sachen auf einmal machen, wenn ich dafür eine Aufmerksamkeit brauche. Also was das Gehirn kombinieren kann, sind 2 automatisierte Handlungen. Also ich kann, wenn ich gehen übe, beispielsweise als kleines Kind, dann muss ich mich so darauf konzentrieren, diese Balance zu halten, dass wenn irgendwie Mama ruft und ich drehe den Kopf zur Seite, knall ich hin. Wenn ich es aber 12.000 Mal schon Schritte gemacht habe, dann bin ich so automatisiert, dass ich nebenher auch irgendwie mich unterhalten kann. Beim Autofahren beispielsweise haben wir das auch. Also ich lerne Autofahren und bin meistens überfordert, weil da irgendwelche Ampeln sind und da sind irgendwelche Fußgänger. Und wenn ich dann den Führerschein habe und ein Freund mitfährt, dann sage ich häufig in brenzlichen Situationen, bitte nicht mit mir reden, ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren. Mhm. Ich kann nicht Chinesisch lernen und Wurzel ziehen gleichzeitig.
Ja.
Ich kann immer nur, wenn eine Sache meine Aufmerksamkeit braucht, kann ich nur eine einzige Sache wahrnehmen. Und das ist, finde ich, erstmal das Wichtige, dass man nicht die Natur austricksen kann. Du kannst dein Gehirn nicht austricksen, weil du kannst nur automatisierte Sachen verbinden. Und das gab es mal 2014 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Da hatten die Beachvolleyballerinnen Gold geholt.
Ja.
Und es ist ja meistens so, dass wenn man im anderen Land ist, ganz viele Leute ausbuhen von der Tribüne, weil man möchte, dass das eigene Land gewinnt. Und die waren nachher bei Markus Lanz. Und dann hat er gefragt, sag mal, wie habt ihr es geschafft, eigentlich die Goldmedaille zu holen, wenn überall so Buhrufe gewesen sind? Und dann haben die gesagt, gibt's auch noch bei YouTube den Link, wir hatten einen super psychologischen Coach, der hat gesagt, das Gehirn kann immer nur eins. Wenn du auf die Buhrufe hörst, kannst du dich nicht mehr aufs Spiel konzentrieren. Und die haben das ganz lange davor geübt, immer wenn die irgendwie abgelenkt waren. Wie fühlt sich der Ball in der Hand an? Wie fühlt sich die Sonne auf meiner Haut an? Wie fühlt sich der Sand unter meinen Füßen an? Und das hat geholfen, sich wieder auf sich zu konzentrieren. Und das ist, finde ich, das Wichtigste, dass wir das nicht automatisch machen können, zu spüren, wie es uns geht, sondern das braucht eine gewisse Aufmerksamkeit und nach einer gewissen Übung schaffen wir das eher. Und das passt natürlich nicht zu diesem Leistungsanspruch, zu dieser Welt, zu sagen, wir müssen immer ganz viel hinkriegen, aber es ist nicht schaffbar.
Wie sieht denn so eine Regenerationszeit für dich aus? Also welche Voraussetzungen braucht es, damit man überhaupt das Gehirn mal kurz resetten kann?
Also beim Sport ist es so, dass wenn du ungeübt bist, brauchst du nach einer Trainingseinheit 72 Stunden. Wenn du ein bisschen geübter bist, 48 und bei Berufssportlern sind es meistens 24 Stunden. Aber selbst wenn du beim Bodybuilding beispielsweise guckst, die trainieren an einem Tag Oberkörper, am zweiten Tag Unterkörper, am dritten Tag irgendwie Core-Bereich und dann haben sie vielleicht einen Tag Pause und dann fangen sie wieder von vorne an. Also das braucht immer, je intensiver das ist, was dich stresst, desto länger brauchst du dafür. Deshalb war auch dieser Post am Anfang. Und was für dich intensiv ist, da gibt's ja auch keine Regelung. Also für den einen ist so ein Rumschreien von Leuten oder ein Streit stresst einen viel, viel mehr, weil man das vielleicht von der Kindheit gewohnt ist, wo man so ein bisschen zurückfällt in so eine gewisse Starre, weil die Eltern sich immer gestritten haben. Oder es gibt ja bestimmte Sachen lösen bestimmt andere Sachen bei uns aus. Und das ist immer sehr individuell. Und das kann nur jeder für sich sagen. Deshalb, ich bin ja auch so ein absoluter Verfechter, dass immer hattest du am Anfang gesagt, dieses Yoga machen, um sich zu entspannen. Mhm. Also, warum soll ich denn noch mehr machen, um mich zu entspannen? Vielleicht ist es eben gerade nicht Yoga zu machen und nichts zu machen, die Möglichkeit.
Okay, also das ist, du würdest quasi sagen, dass man eben für sich rausfinden muss, was einem im stressigen Alltag auch vielleicht wenigstens mal ein paar Minuten dabei helfen kann, mal überhaupt zu merken, wie geht's mir eigentlich gerade und was wäre jetzt der nächste Schritt für mich?
Bin ich also vor allen Dingen, wie gestresst bin ich eigentlich gerade? Also das ist ja es gibt so einen Toleranzbereich, wenn du überlegst, wenn du so deine Stresskurve anguckst, dann hast du einen Toleranzbereich so zwischen 40 und 60. Mhm. Du brauchst eine gewisse gestresst sein, überhaupt ins Leben zu treten, sonst vermeidest du. Also warum soll ich morgens aufstehen, wenn ich nicht irgendwie einen Drang habe, irgendwas zu tun? Also ein bisschen Stress braucht man auch, um aktiv zu werden. Aber es geht darum zu spüren, laufe ich eigentlich die ganze Zeit hoch, tue ich über 60? Weil ich beispielsweise, wenn ich so ein Stresslevel von beispielsweise 70 habe und dann kommt eine Sache dazu, raste ich aus. Oder es wird mir zu viel. Oder ich sage dann so, das heißt, dass ich davor ja schon von meinem Stresslevel zu hoch gewesen bin. Und dann kann man zwei Sachen machen. Ich kann natürlich gucken, was mache ich so notfallplanmäßig, wenn ich merke, das ist irgendwie gerade mir alles so viel zu viel. Dann ist alles stehen und liegen lassen und sofort nichts machen auch eine Option. Aber grundsätzlich wäre es ja vielleicht sinnvoller zu schauen, wie ist mein Grundstandard an Stress den Tag über. Dass ich dann eigentlich, also in der idealen Welt, ne, gehe ich durchs Leben und sage, ach, guck mal, endlich mal wieder was Stressiges. So, also, dass man das willkommen heißt, weil man nicht sagt, Mensch, irgendwie jetzt funktioniert mein Handy schon wieder nicht oder das oder ich habe den Akku nicht aufgeladen und dann stresst an das und man ärgert sich, weil das Leben, wie man sich es vorgestellt hat, nicht funktioniert.
Ja, das stimmt.
Und deshalb ist weniger echt mehr.
Weniger im Sinne von
weniger machen, weniger mehr sich spüren, also mehr bei sich sein. Und wenn das eben bedeutet, dass man sich dann von anderen Sachen und von anderen Voraussetzungen oder vom Partner beispielsweise, wenn der irgendwie was Gewisses erwartet oder ich habe ein Bild von mir und von einer Beziehung oder von der Elternschaft, weil ich denke, so und so soll das sein und dann übernehme ich mich. Das hilft keinem Kind, wenn die Eltern sich übernehmen.
Weißt du, was ich ganz interessant finde? Ich habe ja hier immer so eine Fitnesswatch an, die auch das Stresslevel misst. Und manchmal, wenn ich so viel zu tun habe oder so, dann gucke ich mal und denke so, oh, jetzt müsste es doch total rot ausgeschlagen haben, dass ich jetzt richtig doll gestresst war. Und dann ist es so normal oder, also es geht auch von 0 bis 100, glaube ich. Und dann gibt es eben aber auch so eine Warnfunktion, wo die Uhr merkt, okay, der Puls geht gerade hoch. Mhm. Und das ist jetzt bei mir in ein paar Situationen schon dieser Alarm quasi gekommen, von wegen, atme mal und du bist gerade sehr gestresst, in denen ich das gar nicht gemerkt habe, dass ich so gestresst habe. Und dann habe ich so gedacht, was jetzt? Meldet sich die Uhr? Jetzt soll ich gestresst sein? Aber als ich da mal geguckt habe, was ist eigentlich gerade mit mir? Und ich schon gemerkt habe, okay, anscheinend mein Puls ist gerade irgendwie hoch und irgendwas ist gerade in mir drin oder was mich gerade beschäftigt hat an Gedanken, was auch immer. Ich bin gar nicht so ruhig, wie ich dachte. Auch wenn es jetzt vielleicht, was weiß ich, am Wochenende eine Situation ist, wo man am See ist oder halt irgendwas, wo man denkt, jetzt ist doch eigentlich Entspannung angesagt. Und das muss ich sagen, ich halte nicht so viel davon, sich immer so auf so Gadgets zu versteifen, egal ob es um Sport oder Küche oder so geht.
Das kann super hilfreich sein, ne? Wenn man dann aber verlernt,
aber
auf sich selber zu hören.
Das ist interessant, genau, das mal zu beobachten, in welchen Situationen dann dieser Alarm halt losgeht.
Und ich finde es auch ganz spannend, also das mache ich in der Praxis auch durchaus immer wieder, dass man auch mal guckt, woran merke ich eigentlich, dass ich von meinem Stresslevel hochgehe. Mhm. Also beispielsweise nimmt man sich bei Mitbewohnern nicht mehr die Zeit zu fragen, wie geht's denn dir eigentlich? so, weil man dran vorbeirauscht. Oder man fängt an, Sachen parallel zu machen und nicht mehr nacheinander. Oder man hat so einen Knopf, wo man sagt, man funktioniert jetzt einfach so.
Mm.
Oder man merkt so eine innere Unruhe. Oder man merkt, dass man irgendwie, dass Freunde unwichtiger werden. Oder man, oder dass, also wenn man bei dem Level angekommen ist, dass Freundschaftstermine oder Freunde Termine sind, die man einzuhalten hat, dann weiß man schon, Moment mal, so. Also das kann ganz spannend sein zu gucken. Fühle ich mich irgendwie unruhig? Bin ich innerlich aufgeregt? Merke ich das, dass ich nur noch irgendwie bis zum Hals atme und gar nicht mehr in den Bauch atme? Werde ich insgesamt kirre? Werde ich ein bisschen fahrig? Also woran merke ich eigentlich, dass mein Stresslevel gerade hochgeht? Und das hat ganz viel mit Selbstwahrnehmung zu tun.
Was man ja auch ein bisschen trainieren muss. Also das ist wahrscheinlich auch das, was du vorhin meintest. Ja. Oder dass man das halt immer wieder mal macht. Und
naja, man muss sich auch wichtig genug dafür nehmen, ne? Dass man, dass das eigene Wohlbefinden das Wichtigste ist. Und erst dann kann ich raus in die Welt und irgendwie auch ganz viel schaffen. Und wenn ich ganz viele Anforderungen von außen habe, Sachen, die ich erfüllen möchte, und da sind wir auch so ein bisschen im Leistungsprinzip und auch, und jetzt mal sehr vereinfacht küchenpsychologisch runtergebrochen, wenn ich für Leistung immer belohnt worden bin, dann versuche ich eben eine Selbstwerterhöhung durch Leistung. So, dann bringt mir es ein gutes Gefühl, wenn ich Sachen erledigt habe.
Jetzt ist es ja so, also eine sehr häufig gestellte Frage, auch im Vorfeld aus der Community, war natürlich, aber die Anforderungen sind ja da. Also ich muss ja die Sachen im Job machen, die ich zu machen habe. Ich habe ja eine Familie, ich habe ja kleine Kinder, die gehen ja nicht weg. Also diese Dinge...
Ja, und dann ist das,
sind ja da. Ja,
ich finde das ganz wichtig, genauso am Anfang von einer Beziehung wie auch beim Job. Wir geben uns am Anfang zu viel Mühe. Also wenn ich einen neuen Job anfange und ich möchte mich beweisen, dann setze ich eine Erwartung bei meinen Vorgesetzten, wie ich arbeite. Und ich kann dieses Level meistens, was ich am Anfang reinbringe, gar nicht durchhalten. Also genauso wie bei einer Beziehung, wenn ich anfange, wenn ich jemanden kennenlerne, schon irgendwie die ganze Zeit, natürlich denkt man auch die ganze Zeit über den anderen nach und Co. Und man sollte mit den tollen Geschenken eigentlich warten, bis man eine Langzeitbeziehung gekriegt hat und nicht am Anfang, weil dann kommt die Enttäuschung ja sowieso. Also ich finde es sehr sinnvoll, wenn man eine neue Arbeit hat, sich nicht beweisen zu wollen.
Okay.
Sondern, weil das, du hast ja nachher so ein Level, wo die Leute etwas erwarten. Und dann bist du in einer Wirtschaft, wo ja meistens eine Steigerung erwartet wird.
Ja.
Also macht das Sinn, gleich mit vollem Einsatz anzufangen?
Aber das ist natürlich so, wenn du irgendwo neu bist, egal ob es in der Beziehung ist oder auch im beruflichen Umfeld, dass an dich ja auch eine gewisse Erwartungshaltung gerichtet wird. Und also es ist ja ganz schwierig, da quasi den roten Faden zu finden oder die Balance zu halten zwischen, ich will jetzt auch nicht sozusagen hier eine Geschwindigkeit vorgeben, von der ich weiß, dass ich die nicht für immer durchhalten kann. Und aber ich wurde ja, also wir haben uns ja aus einem Grund verliebt oder zusammengetan. Ich bin hier aus einem Grund in diesen neuen Job gegangen. Ja. Und diese Erwartung möchte ich ja auch selber erfüllen. Und die Erwartungen richten ja nicht nur andere an mich, die stelle ich ja auch selber an mich. Also das ist ja super schwierig, diese Balance herzustellen.
Ja, und also das ist ja genau der Punkt, auch zu sagen, wenn man da Bock drauf hat, ist auch gut. Und auch zu gucken, was für einen Job brauche ich, damit es mir gut geht.
Ja.
Ist es für mich sinnvoll, in so und so einem Unternehmen zu sein, wenn ich merke, dass mich das stresst? Das ist Selbstfürsorge, das ist Selbstachtsamkeit. Und wenn ich anfange, irgendwo zu arbeiten, muss ich ja immer noch einen Puffer haben für Notfälle.
Ja.
Wenn ich aber von vornherein mit so einem Notfallplan schon loslege, weil ich einfach so intensiv arbeite, dass ich mich übernehme, dann kann ich ja gar nicht, also das ist ja sozusagen ein Notprogramm. Aber ein Notprogramm soll nur eine Zeit lang laufen und nicht durchgehend.
Mhm.
Und das machen wir ganz häufig, dass wir einen Notpunkt, dass wir insgesamt so eine Hektik haben, was eigentlich für schwere Zeiten ist. Und das läuft aber die ganze Zeit durch. Und irgendwann sind wir dann kaputt. Und irgendwann sind wir dann im Burnout beispielsweise, ne? Oder wir merken, wir sind total erschöpft oder wir haben keine Lust mehr auf Privatleben. Und da sind wir ja so ein bisschen bei Work-Life-Balance. Und ich finde das total toll. Ich meine, ich bin selber jetzt Mitte 40. Die Jugend oder die Generation nach mir, die ja mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit sagt, ich hätte gerne 30-Stunden-Woche oder ich hätte gerne mehr Homeoffice und ich hätte gerne mehr Urlaubstage, wo man irgendwie als Älterer denkt, Mensch, die erlauben sich was. Aber ich finde das cool. Also ich finde das richtig, richtig toll, dass die sich trauen zu sagen, nee, mache ich nicht mit. Weil dann, also wenn wirklich, also das ist jetzt sehr idealistisch, ne, in der idealen Welt, wenn wir wirklich alle uns drum kümmern, dass wir nur das machen, was uns gut tut, muss sich ja auch die Struktur ändern.
Ja, das ist es ja. Das ist ja genau der Punkt, wo dann auch wahrscheinlich jetzt, wenn Sie es im Podcast hören, viele sagen werden, ja, aber ich muss ja Geld verdienen. Ich muss ja den Job machen. Und Es gibt so viele Berufe, die einfach stressig sind und wo vielleicht auch die Umstände, also ich denke jetzt mal an Krankenhäuser, weil das dieses in dem Corona-Jahr uns nochmal vor Augen geführt wurde oder so, das, wo man auch nicht so viel machen kann, wo einfach ständig ein gewisser Stresspegel ist.
Und dann sind es, also, und dann muss man eben auch gucken, ne? Aber deshalb gehen ja auch dann Leute irgendwann aus der Pflege raus oder ne, aus dem Krankenhaus oder eben aus bestimmten Positionen, weil es einfach wirklich nicht unbedingt immer paarkompatibel ist oder fürs Privatleben kompatibel ist.
Ja.
Das ist absolut schwer. Und dann kann man eben auch gucken, laufe ich zur Arbeit oder laufe ich von der Arbeit nach Hause? Ne? Also wenn ich gerade eine super stressige Arbeit habe, was ja auch durchaus phasenweise so ist, dann kann man ja auch nicht gleich sagen, jetzt gehe ich. So. aber man kann gucken, ob man irgendwie 3 Bushaltestelle vorher aussteigt und wirklich mal nach Hause geht, weil man dann sich selber spürt oder den Wind auf der Haut spürt oder ein bisschen tief durchatmet, dass man sagt, man schafft sich so Inseln. Und das ist auch wichtig, sonst komme ich ja mit einem gestressten Leben nach Hause und sobald ich nach Hause komme und der Partner oder Kinder da sind, kommen sofort Anforderungen.
Ja, das habe ich übrigens heute gemacht. Ich war heute Morgen noch zu Hause im Homeoffice und da waren wieder so ein paar nervige Sachen und dann habe ich eigentlich nicht so wirklich Lust gehabt, mit dem Fahrrad hierher zu fahren. Wir sind jetzt gerade hier im Verlag, um den Podcast aufzunehmen. Und dann habe ich es aber gemacht und es war auch gut, weil es halt auch ein bisschen anstrengend war und ne, man hat so ein bisschen den Fahrtwind gespürt und ich konnte mich jetzt mal so, also es war halt jetzt mal eine halbe Stunde, in der ich nur mich aufs Fahrradfahren konzentriert habe und nicht jetzt schon wieder an 1000 andere Sachen, was ich sonst in der U-Bahn zum Beispiel gemacht hätte. Da hätte ich meine Mails gelesen, ich hätte irgendwie noch einen Podcast gleichzeitig gehört, noch irgendwelche WhatsApp geschrieben.
Ich bin gerade mit der Bahn hierher gefahren und da hat meine Steuerberaterin angerufen und währenddessen habe ich noch irgendwie Belege rausgesucht und sie gerade noch rechtzeitig geschickt, bis ich hierher gekommen bin. Aber ich stimme dir total zu, ne? Aber wenn man beispielsweise auch da sich mehr Zeit einräumt und es kann auch sinnvoll wirklich sein, dass man sagt, ich stehe morgens eine halbe Stunde vorher auf, auch wenn ich das eigentlich irgendwie nicht so richtig gerne mag, aber ich nehme mir mehr Zeit, um mit dem Fahrrad zu fahren. Weil wenn ich ansonsten nur ein kurzes Zeitfenster habe und dann radel ich ganz schnell, das ist eine Baustelle oder die Ampel wird nicht grün oder sowas, dass man da sich wirklich Zeit nimmt und langsam das macht. Und das ist so, also es ist nicht nur beim Sex so, sondern generell im Leben, Langsamkeit intensiviert die Wahrnehmung.
Mhm.
Also wenn ich langsam irgendwo langlaufe, kriege ich ja viel mehr mit. Und also wir können uns nur auf unsere Sinne konzentrieren, um uns zu spüren und bei uns zu sein. Und dann kann man eben gucken, okay, wie mache ich das? Und wenn es ist, dass man sich irgendwie, wenn man ganz stressige Arbeit hat, irgendwie kurz aufs Klo setzt und sich dann kurz hinsetzt und durchatmet oder einfach sich spürt und sagt, hey, wie geht's mir gerade? Allein schon zu sagen, oh, ich bin gerade gestresst, kann schon echt hilfreich sein.
Was machst denn du dann in so einer Situation, wenn jetzt deine Steuerberaterin dich anruft und du noch irgendwelche Sachen schnell raussuchen musst? Also das ist ja sowas, was man eigentlich dann an einem...
Ich muss es ja nicht.
Du musst
es
nicht.
Ich hätte auch sagen können, du, ich bin gerade im Zug, ich melde mich Montag.
Ja.
Hätte ich auch machen können. Ich fand den Gedanken aber sehr reizvoll, wenn ich jetzt nach Berlin gehe, weil wir heute Abend noch mit Freunden verabredet sind, habe ich noch gedacht, das ist eigentlich ganz schön, weil das wollte ich schon lange erledigen. Und dann habe ich das sozusagen auch erledigt.
Und dann ist es weg.
Mir war es ein bisschen unangenehm, weil ich dachte, Mensch, die armen Leute, die jetzt irgendwie gerade mitkriegen, wie viel Geld ich gerade für eine Fortbildung ausgebe im Zug. Aber ich habe gemerkt, dass ich währenddessen auch durchaus so ein bisschen in die Metaebene gegangen bin und gedacht habe, möchte ich das gerade machen? Und auch als danach irgendwie der 6., 7., 8. Beleg kam, wo ich dann überlegt habe, ich habe jederzeit das Recht, das zu unterbrechen und zu sagen, boah, das wird, glaube ich, doch ein bisschen viel. Lass uns das mal entspannt irgendwie am Montag machen oder schreib mir das mal als Mail.
Ja.
Und das habe ich so zwischendurch, ich habe dann wahrgenommen, ah, guck mal, jetzt irgendwie wird es langsam ein bisschen unangenehm oder, oh Gott, warte mal, wir sind schon in Spandau, so, wir müssen gleich raus. Dass ich dann überlegt habe, ich habe jederzeit die Möglichkeit, das zu unterbrechen. Ich muss das nicht sofort machen. Es muss nicht jetzt sein und ich muss es auch jetzt nicht zu Ende machen. Und deshalb habe ich dann eine freie Entscheidung gehabt und habe gesagt, ich mache es aber jetzt.
Ja, das ist ganz interessant.
Weil das Ding ist, die meisten Sachen, die uns ja beschäftigen oder die, wo wir Probleme haben, sind, dass wir fremdbestimmt sind. Und das Wichtigste, was du machen kannst, ist es aus einer Fremdbestimmtheit eine eigene Selbstbestimmtheit zu machen. Zu sagen, ich, bei dem ganzen Chaos, was gerade ist, bestimme ich, welche Reihenfolge, wie ich was organisiere.
Ja, das stimmt. Ich habe das auch ganz oft, also ich will jetzt hier in dem Podcast nicht zu viel über mich selber reden eigentlich, aber wenn ich jetzt einen Artikel schreiben muss und, weiß ich nicht, kommt eine kleine Schreibblockade auf oder so, ne? Oder irgendwie habe ich keine Lust oder weiß ich nicht, irgendwas ist halt, warum ich nicht vorwärts komme. Und dann sage ich mir das auch immer wie so ein Mantra schon fast, dass ich ja mir das Thema überlegt habe, dass mich das selber interessiert, dass ich gerne diesen Artikel schreiben möchte und weil in dem Moment, in dem man so anfängt, ja, der so und so wollte ja das und ich habe jetzt diese Deadline und dann dann wird das so, dann hat man so das Gefühl, ich muss das jetzt für andere machen. Aber nein, ich habe es ja selber vorgeschlagen.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo du es auch, du fandest das, du hast es ja vorgeschlagen, zu einem Zeitpunkt, wo du es interessant fandest.
Ja.
Und dann ändert sich ja das Leben und dann merkst du, Mensch, irgendwie, vielleicht hätte ich jetzt was ganz anderes spannend gefunden.
Ja.
Das darf sich ja auch immer so ein bisschen.
Kann sich auch ändern, aber das ist sowas, wo ich dann halt immer versuche, sozusagen diese Fremdbestimmung umzudeuten oder sozusagen mir wieder vor Augen zu führen, dass.
Und das
ist mein eigener Anteil daran ist.
Und ich finde, da sind wir auch beim ganz wichtigen Punkt, weil, also haben wir auch durch Corona auch gemerkt, was ist wirklich wichtig? Also die Grundbedürfnisse sind wichtig. Ich muss was essen, ich möchte aufs Klo gehen, ich möchte schlafen. Ich glaube, das reicht erstmal. Also wenn ich das in der richtigen Reihenfolge habe, geht es mir eigentlich schon mal ganz gut. So.
Ja.
Und wir haben häufig, wir sind häufig auch getrieben, weil wir irgendwelche Vorstellungen haben, wie irgendwas zu sein hat. Und deshalb ist die Frage, brauche ich das wirklich alles? Also muss ich das wirklich alles machen? Da kann man auch mal gucken, ob die Welt untergeht, wenn ich weniger mache.
Ja.
Also muss das jetzt noch sauber sein? Also, ne? So.
Ja.
Muss ich jetzt noch für die Spülmaschine? Kann die Wäsche? Ja, okay, dann ist die eben dann irgendwie gewaschen eben in der Waschmaschine und dann komme ich eben nach dem Tag und wasche das wieder. Oder da sind wir so ein bisschen beim Thema Prokrastination.
Mhm.
So, ne? Manche Leute finden das toll, Listen zu machen und sind auch super strukturiert. Es gibt ja Autoren, bewundere ich auch, die setzen sich morgens hin und schreiben den ganzen Tag. Ich brauche so einen Flow. Ich brauche so, wo ich merke, irgendwie es geht los. So,
ja.
Dass man so ein bisschen danach geht. Und da ist wirklich auch jeder Mensch anders. Und die Leute, die so einen gewissen Druck brauchen, und das bin ich auch, ich habe mir sehr, sehr viel Vorwürfe immer gemacht, weil ich dachte, ich muss jetzt.
Mhm.
Und es gibt ein ganz tolles Buch von Sascha Lobo und Katrin Passig, Dinge geregelt kriegen, ohne einen Funken Selbstdisziplin.
Wollte ich immer mal lesen. Vielleicht habe ich sogar auch mal gekauft irgendwann, aber
es
nicht gelesen.
Mega. Also ich bin dazu gekommen, weil ich irgendwann Aufschieben ist auch Arbeiten irgendwann ein Interview gelesen habe und ich habe mich selber so wiedergefunden. Mir hat das extrem auch geholfen, mich einfach zu akzeptieren, weil man sagt, wenn du die Rechnung nicht überwiesen hast, du kriegst eine Zahlungserinnerung.
Ja.
Also sage ich meinen Klienten auch, ne? Also, weil die sich dann immer so entschuldigen und sagen, habe ich nicht irgendwie oder habe ich zu spät überwiesen? Und ich meinte, ja, sonst kommt eine Zahlungserinnerung. Dass einfach viele Sachen sind nicht so schlimm. Also die Welt geht nicht unter, wenn man das später macht. Oder wie viele Menschen haben Verständnis dafür, wenn jemand sagt, du, pass mal auf, habe ich nicht mehr geschafft? Also wir sollten auch lernen, darüber zu kommunizieren, zu sagen, du, ich habe mir das echt vorgenommen, aber das kriege ich nicht hin. Also, dass wir mehr solche Sachen teilen, weil die einfach urmenschlich sind.
Ja. Das stimmt. Ich wollte nochmal zurück zu dem Stressbegriff an sich kommen. Mhm. Also du hast ja vorhin schon über das Stresslevel gesprochen. Was würdest du unter, ich sag mal, positivem Stress einordnen, der zum Leben halt auch ein bisschen dazugehört? Also dass man überhaupt auch Höhen und Tiefen erlebt und auch vielleicht sich, ich sag mal, inspiriert fühlt durch so eine Situation, die einen eben fordert. Und negativen Stress, der einen auf Dauer eben frustriert, wütend macht und eben dann auch irgendwann wirklich problematisch wird.
Also ich glaube, dass es ja nicht Sinn sein kann, man kann so beim EKG, ne, wo das immer hoch und runter geht. Also es ist ja auch gut, wenn wir zwischendurch mal gestresst sind und wir mal, also woher soll ich denn wissen, wann ich entspannt bin, wenn ich nicht zwischendurch immer gestresst bin? So, also das heißt, das ist schon in Ordnung, auch immer wieder gestresst zu sein. Es ist auch in Ordnung, Phasen zu haben. Und dann kann man, also in der Psychologie gibt es ja immer sozusagen diese 3-Monats-Regelung zu sagen, wenn das länger als 3 Monate andauert, sollte man sich mal vielleicht Gedanken machen. Oder wenn man so ein Muster bei sich erkennt. Weil das kann ja auch unglaublich schön sein, sich richtig, richtig doll anzustrengen und dann danach zu merken, boah, jetzt habe ich was geschafft.
Ja.
So, also gerade, ne, dann schreibst du eine Kolumne und dann merkst du nachher, boah, irgendwie hat es lange gedauert, aber ich habe es geschafft. Dann wäre es aber ganz sinnvoll, sich danach nochmal kurz ein Zeitfenster zu nehmen, um das auch wirklich zu genießen.
Ja.
Das finde ich ganz wichtig, weil wenn du ganz viel sozusagen dich nach oben levelst und sagst, pass mal auf, ich mobilisiere jetzt alle meine Kräfte und mache jetzt was, dann je intensiver du dich mobilisiert hast, desto länger brauchst du danach eben wieder kurz auch eine Phase, um dich wieder zu regulieren. Also wir haben alle nur ein bestimmtes Maß an Energie zur Verfügung. Und wenn ich in kurzer Zeit viel Energie gebrauche, dann kann das schön sein, wenn ich danach mich so ein bisschen wieder entspannen kann. Oder ich mache immer jeden Tag nur so ein bisschen Energie. Das geht auch, dann brauche ich nicht so Ruhephasen.
Ja, gibt es sicher verschiedene Modelle.
Und die Schwierigkeit ist eben wirklich, wenn du einmal so, also ne, wenn du sozusagen so positiven Stress hast und sagst irgendwie, du machst einfach was du toll findest und was dich erfüllt und wo du merkst irgendwie, und jetzt mache ich 27 Sachen zusammen und danach setze ich mich aber hin und sage, boah, habe ich alles hingekriegt. Dann ist meistens das Fehlen dieser bewussten Zeit danach die Schwierigkeit, dass das irgendwann zum negativen Stress wird.
Weißt du, welchen Satz ich hasse, wenn die Leute immer sagen, ja, irgendwie I love my work oder my work is my passion. Und also wenn die Arbeit sozusagen deine Erfüllung ist und das sich deswegen nicht mehr wie Arbeit anfühlt.
Ja.
Und das kann natürlich in vielen Berufen, kann es solche Momente geben, in denen man wirklich sich erfüllt fühlt und dann ist es ein schönes Gefühl. Aber es ist immer noch Arbeit und es gibt immer Momente, die herausfordernd sind, die anstrengend sind, ja, die dich an deine Grenzen bringen, wo du denkst, was mache ich hier eigentlich? Ich wüsste nicht den Beruf, in dem es sowas nicht gibt oder die Lebenssituation. Und außer und vielleicht komplett Aussteiger, das weiß ich nicht.
Aber du hast immer eine Mischung aus, sozusagen, das ist wie auch bei einer Beziehung, Aufwand und Ertrag.
Ja.
So. Und das darf mal eine negative Bilanz sein. Das darf auch mal 2 Tage oder 3 Tage oder 2 Wochen mal eine negative Bilanz sein. Aber es muss insgesamt so ein bisschen ausgeglichen werden. Das finde ich auch, ja.
Also deswegen mag ich das nicht so gerne, wenn man so das Gefühl hat, ich muss nur den Job oder den Beruf finden, der mich nicht mehr stresst, weil ich den so toll finde.
Also ich glaube, grundsätzlich passt
ich das
schon.
Nicht mehr als Arbeit empfinde.
Wir sind Menschen, wir brauchen einen Sinn.
Ja.
Also wir brauchen eine gewisse Sinnhaftigkeit, warum wir es machen. Und ich finde das ein Zeichen von psychischer Gesundheit, dass unser Körper oder unser Gehirn rebelliert, wenn wir etwas für uns Sinnloses machen.
Ja, auf jeden
Fall. Und ich glaube, da kommt wahrscheinlich so ein Spruch auch her. Der wird aber häufig auch von Unternehmen genutzt, weil die dann so ein Leitbild haben, um den Leuten Sinn zu geben, damit man eigentlich nur mehr Geld macht. So. Also da muss man auch gucken, wirklich, was ist für mich sinnvoll? Was ist das, was mich wirklich erfüllt? Das finde ich auch, was Sinn macht. Und alles, was so absolut ist, irgendwie, man muss immer einen Job haben, der einem immer gefällt. Kein Job gefällt einem immer.
Ja.
Und kein Sex in der Partnerschaft ist immer toll.
Ja.
Und ich finde meinen Partner auch nicht immer attraktiv. Und der riecht auch nicht immer gut. Also so genauso wie ich auch nicht. Aber das ist einfach dieses, und das ist so ne, Flow-Prinzip, dass man mit beiden einfach auch zurechtkommen kann, weil wir immer zwischen hin und her gehen.
Ja.
Und es unsere Aufgabe ist und nur unsere Aufgabe, dass wir uns regulieren.
Wenn wir jetzt nochmal zu diesem Regulieren kommen. Also wir haben ja schon erwähnt, dass es sehr individuell ist, dass man eben merken muss, was einem da gut tut. Und wenn man jetzt zum Beispiel merkt, ich habe jetzt eine stressige Phase gehabt, dann ist es gut zu wissen, was mir jetzt dabei helfen kann, wieder runterzukommen. Jetzt ist es ja so, wenn man zum Beispiel am Wochenende dann denkt, ja, jetzt habe ich endlich mal Zeit für mich oder für meine Hobbys, für meine Freunde, was auch immer, dass man vielleicht auch ein schönes Wochenende haben kann, einen tollen Urlaub, in dem man auch vieles vergisst, was einen vielleicht vorher gestresst hat. Aber dann kommst du zurück und es ist alles gleich wieder genauso.
Also, ist es das wirklich? Also, weil wenn du eine Liste machst mit Dingen, die zu erledigen sind,
ja,
und 2 Wochen wartest, haben sich einige davon selbst erledigt.
Also ich meine damit, das ist sowas, worüber ich auch häufig mit Leuten rede. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub war oder jetzt in der Urlaubssaison und dann kommen Kollegen, waren da eine Zeit lang auch nicht da, waren auch weg und dann kommen sie zurück und dann fragt man so, naja, und wie war es im Urlaub? Und dann kommt so, ja, war schön, aber jetzt bin ich schon wieder total im Stress.
Ja.
Das meine ich,
ja,
dass man dann eben sofort wieder in diesem Hamsterrad drinsteckt und es nicht schafft, diese Erholung oder dieses Abschalten aus dem Urlaub in den Alltag noch ein bisschen mitzunehmen.
Und warum klappt das dann nicht? Das ist doch eine große Frage, oder?
Das ist
also,
die große Frage.
Ich habe sozusagen mein System, wie ich funktioniere. Und das ist etwas, was ich einfach sehr, sehr lang mache, weil wir arbeiten meistens mehr, als wir Urlaub machen. Und dann lerne ich loszulassen und das ist mir alles egal, weil manche Menschen einfach, wenn sie weit wegfahren, alles liegen lassen können. Und die Frage ist, warum muss ich wegfahren, um einen innerlichen Abstand zu kriegen?
Mhm.
Wie kann ich das hinkriegen, dass ich einen innerlichen Abstand währenddessen kriege? Oder im Idealfall, wenn da ein Chef ist, der mich gerade anschreit, dass ich da eine Distanz zu kriege, dass ich mich da emotional abgrenzen kann. Und das ist ja immer so, dass man versucht, wenn ich das nicht schaffe, mich emotional abzugrenzen, versuche ich körperlich wegzugehen.
Ja.
Und das ist beim Urlaub vom Prinzip ja genauso, dass ich ja, wenn ich weit weg bin, habe ich die Distanz und deshalb kann ich mich entspannen. Und das hat wirklich auch wieder mit sich selber zu tun. Was für Skills gibt es, dass ich mich währenddessen auch entspannen kann? Dass mein Partner oder mein Chef oder sowas, dass der da am Rumwuseln darf und dann kann ich den von außen angucken und sagen, boah, guck mal, der ist ganz schön gestresst, so schnell wie der da hin und her rennt. Hat aber erstmal nichts mit mir zu tun.
Ja.
Und das ist ja die Fähigkeit, dass man eben nicht am Rödeln ist, wie so ein Hamster am Rad und dann irgendwie beim Urlaub irgendwie sich das genießt. Und dann kommt man zurück und macht genauso weiter wie vorher. Und wer hat die Macht, das zu ändern, wie man mit Dingen umgeht? Hat man eben nur man selbst.
Mhm.
Und dann eben zu gucken, was brauche ich? Also was gibt es für kleine Sachen, wenn ich merke, okay, mein Stresslevel geht gerade hoch, dann kann
was
das sein.
Was wäre denn sowas?
Ja. Also so kleine Sachen beispielsweise kann eine Nasenatmung sein.
Mhm.
Weil du hyperventilierst immer durch den Mund. Du kannst nicht hyperventilieren, wenn du durch die Nase atmest. Und du hast einfach weniger Platz zur Verfügung. Und dadurch brauchst du länger, um wirklich tief einzuatmen. Und dadurch beruhigt sich das. Wenn du so dreimal tief durch die Nase atmest, kannst du überall machen, egal wo du bist.
Ja.
Dass du einfach ganz bewusst durch die Nase atmest. Du kannst, wenn du ein bisschen geübter bist, kannst du auch schauen, das ist ein bisschen jetzt so der Yoga-Anteil, aber dass du ein bisschen schaust, wo geht denn eigentlich, wo leite ich diesen Atem in mir lang? Also beispielsweise kann ich durch die Nase atmen und habe das Gefühl, das geht hinten in meinem Nacken zu den Schultern runter, dass ich sozusagen meine Schulterblätter abhole, dann geht es über die Seiten in die Rippen und dann füllt es den Bauch. Und dass ich so und wieder ausatme.
Also ich dachte schon, wir atmen jetzt hier auch einmal ganz schief durch.
Also und das kann man so 2-3 Mal machen, durch die Nase atmen, weil das auch wieder beruhigt. Oder ich kann beispielsweise mich auf meinen Körper konzentrieren und sagen, wenn ich in so einem Meeting bin, wo ich total gestresst bin, zu sagen, dass ich meine Füße, dass ich mich so erde und meine Füße auf den Boden mache und mal versuche zu spüren, wo spüre ich eigentlich die Schuhe an meinem Fuß. Also spüre ich eigentlich, wo meine Socken zu Ende sind und spüre ich irgendwie, wo am meisten Druck auf meinem Fuß ist und spüre ich beispielsweise, wenn ich die Beine übereinander geschlagen habe, wo das eine Bein auf das andere drückt oder wie fühlt sich eigentlich der Stuhl an, also die Oberfläche, ist das Leder, ist das Stoff, spüre ich das durch die Hose, wo habe ich eigentlich keinen Kontakt von meinen Beinen zur Hose, wie fühlt sich eigentlich das Oberteil an meinen Schultern an oder wie fühlen sich meine Haare an, weil ich einen Zopf habe.
Ja.
Also da kann man so Spürübungen machen und das hilft einem wieder bei sich zu sein. Und das kann man so als kleinen Part machen. Und wenn man merkt, das ist einfach insgesamt zu viel, das ist natürlich bei so einem Meeting immer schwierig zu sagen, du irgendwie, sorry, ich muss mal kurz raus. Schlimmstenfalls auch lieber das, als natürlich zu explodieren. Oder wenn man eben sagt, pass mal auf, ich bin hier kurz vorm Durchdrehen. Dass man dann wirklich sagt, wem hilft das denn, wenn ich gleich irgendwie meinen Stress anderen Leuten mitgebe? Ich gehe wirklich kurz nach draußen und gehe kurz spazieren, weil die meisten Gefühle regulieren sich selbst wieder nach 20 Minuten. Also Bewegung baut das Stresshormon Cortisol ab. Tränen beispielsweise zu weinen macht auch mal, man kann ja aus Wut weinen. Ja. Ne? Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten zu heulen, finde ich, und die auch sind sehr sinnvoll. Und da ist auch Cortisol, also da sind auch Stresshormone werden damit abgebaut. Also
wenn man die Tränen rauslässt. Ja. Das wollte ich dich nämlich vorher noch fragen, also ob du dann, wenn man so Situationen hat im Alltag, wo man die vielleicht so objektiv betrachtet an einem Nachhinein gar nicht so schlimm vorkommen, aber die einen wirklich so an den Rand bringen und wo dann vielleicht auch schon mal die Tränen in die Augen schießen. Also würdest du sagen, einfach rauslassen, wenn
es geht? Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Also ich bin ja sowieso ein Verfechter davon, weil wir, also dieses ganze Funktionieren, was wir haben. Ich würde mich ganz toll freuen, wenn jemand draußen rumläuft und sich ärgert und dann, oder wenn jemand weint, gerade irgendwie Kaffee kauft im Supermarkt, weil das einfach, diese ganzen Emotionen gehören zu uns. Und es wäre schön, wenn wir lernen würden, dass wir auch mehr unsere Emotionen zeigen können. Weil unsere Emotionen helfen uns ja auch zu regulieren. Und das ist vollkommen in Ordnung. Meistens ist man so ein bisschen erschöpft und ein bisschen mehr bei sich, wenn man geweint hat. Das ist gut.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
Heulen.
Ja, nein, ich musste nur gerade denken, also in meinem Gesicht kann man immer recht gut ablesen, wie ich mich gerade so fühle. Und dann kriegst du halt häufig den Satz gesagt, schau doch mal nicht so böse oder lach doch mal oder diese üblichen Sätze. Das ist natürlich auch überhaupt nicht hilfreich, jetzt gerade zum Beispiel im beruflichen Umfeld. Also ich mir auch immer so, wenn jetzt ist natürlich Corona und alle sind im Homeoffice und so weiter, ne? Aber wenn früher Kollegen an meinem Tisch vorbeigegangen sind und gesagt haben, wie siehst du denn aus, wieso regst du dich schon wieder auf, du siehst so wütend aus. Ich meine, mein Gott, lass mich doch mal kurz 5 Minuten wütend sein und dann lache ich auch wieder.
Und da sich dann eben auch abzugrenzen und zu sagen, Mensch, irgendwie, das ist für den anscheinend schwierig, in ein Gesicht zu gucken, was irgendwie mal normal neutral ist. Also wenn wir uns diese Grundemotionen angucken, dann ist ja häufig so ein neutraler Gesichtsausdruck, wird häufig mit was Negativem verglichen, weil einfach, wenn wir ganz entspannt sind, dann hängen auch die Backen ein bisschen runter und die Mundwinkel hängen auch ein bisschen runter. Das ist eben nicht gerade, sondern es ist eben entspannt. Und deshalb meine ich auch, also ich finde es toll, wenn mehr Emotionen normal wären.
Lass uns doch mal zu den Fragen aus der Community kommen, die so eingetrudelt sind. Da war nämlich zum Beispiel auch eine Frage, was soll man eigentlich tun, wenn die Dinge, die einen bisher immer zum Abschalten gebracht haben, nicht mehr funktionieren? Das fand ich ganz interessant, weil offensichtlich hatte diese Person, die die Frage gestellt hat, eine Art System mit Sachen, die sie beruhigt haben.
Super, oder? Das ist eigentlich, finde ich, erstmal eine sehr gute Nachricht.
Ja, und jetzt hat sie festgestellt, dass dieses System kollabiert ist oder nicht mehr versucht
funktioniert. Und sie macht das Gold richtig. Sie ist gerade im Suchlauf und wenn sie gerade selber nichts findet, guckt sie irgendwie, was machen andere, passt das für mich auch oder stellt eben so eine Frage. Also das ist mega. Also ne, also erstmal zu merken, das heißt, sie hat ja schon mal wahrgenommen, wenn ihr was zu viel wird und sie hat schon mal die Möglichkeit gefunden, das zu regulieren. Und jetzt merkt sie, das klappt aber nicht. Und dann kann man ja auch überlegen, klappt das irgendwie nicht mehr, weil ich mich weiterentwickelt habe? Klappt das nicht mehr, weil die Anforderungen von außen größer geworden sind und ich einfach etwas Intensiveres brauche? brauche. Also ne, wenn es gar nicht mehr anders geht, irgendwie wirklich alles stehen und liegen lassen, aus dem Raum rausgehen kann man machen. Man kann zwischendurch, man kann Eiswürfel im Mund nehmen und daran lutschen, dann ist man auch mal von der Aufmerksamkeit erstmal komplett irgendwie wieder bei sich. Man kann auf eine Chilischote beißen, man kann ganz vieles machen. Man kann sich abklopfen, dass man sich wieder spürt. Also das ist so die Frage, was einem gut tut, weil da kann man natürlich jetzt über so eine Ferndiagnose, ich würde erstmal ganz viele Fragen stellen und dann überlegen, sag mal, was wäre denn damit? Also hilft dir das der körperlich, die auszupowern? Also ne, wenn du beispielsweise irgendwie wütend bist, dann lohnt sich das, draußen rumzurennen oder eine Panikattacke auch, ne, beispielsweise, dann sagt ja dass dein Körper, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. So irgendwas ist super anstrengend, aber das, warum du dir so Panik machst, ist, weil dein jetziger Zustand, du sitzt einfach nur ruhig da, nicht dazu deinem Herzschlag passt.
Ja.
Und dann versuchst du die ganze Zeit diesen Herzschlag runterzubringen.
Ja.
Warum bringst du nicht den Körper in so eine körperliche Anstrengung, dass der Herzschlag zu der körperlichen Aktivität passt?
Okay.
Also dann kannst du den ja auch abholen. Du kannst mit dieser Wut laufen oder mit dieser Angst laufen, weil der Körper dann wieder im Einklang ist und sagt, pass mal auf, für dieses Rennen ist dieser Herzschlag absolut in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Statt immer mich zwangsweise runter zu regulieren.
Ja, das ist auch sehr interessant. Also
ich kann einfach mal irgendwie, wenn ich alleine bin und wenn es notfalls auf der Toilette ist, kann ich mal irgendwie kurz irgendwie 10 Liegestütze machen.
Ja.
Und dann bin ich auch wirklich außer Atem. Und dann sagt mein Gehirn, alles ist in Ordnung. Körper und Reaktion passt zusammen.
Okay.
So. Also deshalb ist so, wenn das eben nicht funktioniert, ist es, ich finde es erstmal super, dass es mal funktioniert hat. Und dann wirklich auch zu gucken, es muss dann anscheinend intensiver sein. Oder es muss eben was anderes sein. Und das ist ja genau, auch da sind wir wieder bei der Work-Life-Balance. Mhm. So, dass man, wir brauchen Zeit. Das ist ja eine persönliche Weiterentwicklung, dass wir Zeit brauchen, uns wahrzunehmen, auszuprobieren und zu merken. Weil wenn ich mich erst um mich kümmere, wenn ich so gestresst bin, dass ich das sofort brauche und ich das vorher nicht untersucht habe. Also ich sollte eben wirklich immer in einer entspannten Situation nach Möglichkeiten suchen. Weil wenn dann nachher das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist es wahnsinnig schwierig. Und da sind wir wieder, dann schließt sich der Kreis wieder, zu gucken, wo ist eigentlich mein Toleranzbereich vom Stresslevel, was brauche ich eigentlich, wie gut tut mir das?
Das ist, ja, das ist echt ganz gut, dass du das sagst, weil das ist ja auch häufig, wenn man dann gestresst ist oder so diese Explosion dann passiert, dass man dann so alles in Frage stellt und sozusagen aus dieser aufgeregten, gestressten Extremsituation, die ja für den Körper und Psyche dann einfach extrem ist, dann anzufangen, sein Leben ändern zu wollen oder was auch immer, das ist natürlich auch schwierig dann.
Ja, und du kannst eben sozusagen die Situation nicht ändern. Du kannst die Anforderungen von deinem Chef nicht ändern. Ja. Du kannst die Anforderungen von deinem Partner nicht ändern. Du kannst eigentlich, das Einzige, was du eben ändern kannst, ist deine Position. Was brauchst du, um damit umgehen zu können?
Ja. Was soll ich tun, wenn ich mitten am Tag plötzlich das Gefühl habe, nichts mehr auf die Reihe zu kriegen? Haben wir eigentlich schon so ein bisschen angesprochen.
Folge dem, das ist, also vertrau dir, du kriegst gerade nichts auf die Reihe, dann lass es.
Ja.
Es gar nicht mehr versuchen. Also das Problem entsteht doch, wenn man merkt, ich kriege das gerade nicht auf die Reihe, haben wir erstmal kein Problem. Wenn ich aber dagegen angehe und es trotzdem auf die Reihe kriegen will, dann entsteht erst das Problem.
Hättest du denn einen Tipp oder wie kann man das jemandem sagen? Also du meinst schon vorhin einfach sagen, ich schaffe das nicht oder ich habe das nicht geschafft. Ist halt schwierig. Muss man sich da einfach überwinden?
Ja, also das ist ja sozusagen die negative Äußerung, zu sagen, mache ich morgen.
Ja.
Ich möchte das irgendwie ordentlich machen und ich merke, da habe ich gerade keinen Kopf für, mache ich morgen.
Ja, okay.
Also es geht ja darum, das, was eigentlich der Chef und alles drumherum will, dass du verantwortungsbewusst mit Dingen umgehst.
Ja.
So. Und wenn du sagst, du, bevor ich jetzt da 3 Fehler reinhaue, mache ich das lieber morgen.
Ja, und das ist doch gut.
So, also das ist Selbstorganisation. Das ist in der Partnerschaft genauso. Sorry, dass ich immer wieder auf eine Partnerschaft komme, aber es hat mit Beziehungen allgemein zu tun.
Das ist überall so, ja.
Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass mein Partner sich meldet, wenn es ihm nicht gut geht, kann ich mich entspannen. Wenn ich aber das Gefühl habe, immer wieder zu gucken, sag mal, ist alles in Ordnung, warte mal, aber du bist doch nicht zufrieden. So. Aber wenn mein Partner sagt, du, pass mal auf, ich melde mich, wenn ich mich unwohl fühle.
Ja.
Boah, super. Und wenn man sagt, hey, habe ich heute nicht mehr geschafft, ich merke da werde ich 50 Fehler reinmachen, ich komme morgen früh einfach entspannt mit dem Latte Macchiato und dann mache ich das morgen, heißt, aha, der kümmert sich drum.
Das ist ganz, ganz wichtig, weil mich hat es ehrlich gesagt auch ein bisschen erschreckt, wie viele Fragen zu diesem Thema gekommen sind. Wie soll ich dann einfach weitermachen, auch so gerade aufs Berufsleben bezogen. Es waren auch Nachrichten von, ich muss mir manchmal für jede Stunde aufschreiben, was ich jetzt machen soll, weil ich mich sonst völlig verzettel und es einfach nicht mehr schaffe. Also
oder,
in ganz kleine Teile zu unterteilen.
Oder du hast 2 Chefs und beide wollen was von dir. Und dann kannst du sagen, super wichtige Arbeit, würde ich super gerne machen, aber ich habe noch die 5 Sachen auf dem Tisch. Mit was soll ich als erstes anfangen? Und dann auch zu fragen, das ist Sache, also wir übernehmen häufig zu viel Verantwortung. Dann auch dem Chef zu sagen, sagst du dem anderen dann, dass ich da sein Projekt nicht weitermachen kann? Soll ich das machen? Wie wollen wir das machen? Das ist nicht dein Job als Angestellter.
Ja, und das ist ganz wichtig, weil man kann die andere Person, da kommen wir jetzt auch wieder auf die Partnerschaft zurück, die andere Person kann ja nicht wissen, wie es dir geht. Also weder der Vorgesetzte sollte es vielleicht ein bisschen grob im Blick haben, sagen wir mal, aber der andere kann nicht wissen, was heute mit dir ist, was du alles auf dem Tisch liegen hast, was dich alles umtreibt. Das kann man nicht voraussetzen, von der anderen Person das auch noch zu wissen und dann sozusagen wütend zu werden, weil der andere das nicht gesehen hat, oder?
Ja, und das, was ist doch eigentlich wichtig für einen Chef, dass man sagt, pass mal auf, ich merke, mit meinem System komme ich nicht zu Rande.
Yeah.
Gibt es irgendjemanden, den ich fragen kann? Wie habt ihr das bisher gelöst? Ich habe mal eine Weiterbildung rausgesucht, die geht irgendwie online über 2 Tage, Freitag, Samstag. Dann ist es in Ordnung, dass ich daran teilnehme. Also dieses Selbstverantwortliche damit umgehen ist ja viel entscheidender, als so weit sich immer funktionieren zu müssen, obwohl man weiß oder man merkt, man funktioniert gerade nicht. Und es trotzdem zu wollen, führt dazu, dass man irgendwann komplett empty ist. Also nicht so lange warten, sondern früher. Also sich selber vertrauen und seinem Stresssystem und früher intervenieren.
Das ist echt
wichtig.
Und
nicht so lange aushalten. Und wir sind gewohnt, wir halten alle viel zu viel und viel zu lange aus.
Oh Gott, also ich glaube, das wird den Hörerinnen viel zu denken geben, so wie mir auch gerade in diesem Moment. Ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Da hat jemand geschrieben, Stress zu reduzieren ist für mich praktisch nicht umsetzbar. Ich bin berufstätig und habe 2 kleine Kinder. Mir im Alltag Auszeiten zu nehmen, ist unrealistisch, beziehungsweise sie entspannen mich nicht. Was soll ich jetzt tun?
Ja,
also und die Frage, ich habe das jetzt noch, das fällt mir jetzt noch gerade ein, die ging noch weiter, sozusagen auch an diesem, wenn wir jetzt mal über Frauen sprechen, dass sie gesagt hat, ich will zum Beispiel nicht meinen Job reduzieren müssen, damit ich dann mehr Zeit für die Kinder habe. Das ist auch nicht in ihrem
Sinne.
Man
will alles immer hinkriegen.
Will irgendwie alles hinkriegen.
Und dann merkt man, aber man selber ist irgendwie, hat überhaupt keine Zeit mehr für sich.
Also es hatte noch so eine feministische Komponente, sag ich mal, diese Frage.
Das finde ich auch ganz spannend, weil das ändert sich auch immer mit den Generationen. Ne? Also wenn man sich anguckt, dass die ältere Generation, die mussten dafür kämpfen, Hosen anzuziehen. Die mussten dafür kämpfen, noch beruflich aktiv zu sein, obwohl sie Kinder kriegen.
Yeah.
Heutzutage müssen die Frauen dafür kämpfen, zu sagen, ich möchte nur Mutter sein.
Ja. Yeah.
Also so, das sind alles Feministinnen im Endeffekt, aber jeder kämpft so ein bisschen auf seiner Spur. Und auch zu gucken, sich die Erlaubnis zu geben, wenn ich das möchte, bedeutet das aber die und die Konsequenz. Und gibt es eine Möglichkeit, also kann ich Dinge wegorganisieren? Kann ich irgendwie eine regelmäßige Übernachtung machen, beispielsweise, dass ich die Kinder irgendwo hinschiebe, dass es, ob es Großeltern gibt oder was auch immer? Gibt es eine Aktivität, wo die Kinder so beschäftigt sind, dass ich mich entspannen kann? Also kann ich irgendwo in den Klettergarten gehen, wo ich einen Guide hole? Also gerade wenn ich arbeite und eventuell die finanziellen Mittel habe, dass ich sage, da ist jemand, der sich mit den Kindern beschäftigt oder irgendeine Gruppenveranstaltung, wo ich mich währenddessen zurückziehen kann und dann vielleicht nicht am Handy rumdaddle, sondern dann wirklich Zeit für mich habe. Also welche Aktivitäten würden da eher helfen? Und manchmal geht das natürlich und manchmal nicht. Wenn du noch ein krankes Kind hast oder dann noch irgendwie einen Elternteil zu versorgen hast, dann bist du eine Zeit lang einfach in zu hoch von deinem Stresslevel und dann bist du zu sehr im Funktionieren und danach fällst du auch irgendwann wieder in ein Loch rein. Aber wir können uns das nicht, gerade wenn es um Krankheit geht, können wir uns das nicht immer leisten. Und dann kann es sein, dass wir eine längere Zeit hochtourig fahren und das funktioniert. Dafür ist das Notfallprogramm auch da. Genau, aber dass man da wirklich guckt, wie kann man das strukturieren? Kann man irgendwie einen Babysitter, das war ja gerade bei Corona, fand ich eine ganz tolle Idee, da haben wir welche von berichtet. Da gab es 2 Paare mit Kindern und dann haben die es immer so gemacht, dass einmal die Frauen sich in einem Haus mit den Kindern getroffen haben und die Männer einen Männerabend hatten. Bis irgendwie, weiß ich nicht, Bier trinken, Filme gucken irgendwie, ne? Und morgens irgendwie so neben dem Sofa mit einem Arm noch drauf irgendwie aufwachen und so, um es mal ein bisschen Stereotyp darzustellen. 2 Wochen später war es so, dass die Männer sich in einem Haus um die Kinder gekümmert haben und die Frauen hatten Frauenabend.
Also, dass man sich also auch ein bisschen so zusammentut mit anderen.
Ja, man kann vieles organisieren, wenn man Bedürftigkeiten teilt.
Ja. Ich wollte noch mal auf den anderen Part von dieser Frage zurückkommen. Ja. Was soll ich tun, wenn mich die Auszeiten im Alltag nicht mehr entspannen? Also wir haben ganz am Anfang schon darüber gesprochen, dann machen Leute Yoga. Es kann aber sein, dass du so gestresst bist, dass du während des Yogas oder was auch immer das dann sein mag, irgendwelche Meditationen oder was, du kannst dich überhaupt nicht darauf konzentrieren und denkst nur, das stresst mich jetzt nur zusätzlich. Ja. Also ich glaube, das ist so ein bisschen damit gemeint, dieser
Fall.
Und
das kommt auch immer wieder vor. Und dann ist die Frage, das darf eine Zeit lang mal sein. Also wenn wir so bei diesen 3-Monats-Regeln nochmal gucken, ne, so, dass man dann guckt, muss ich irgendetwas Grundlegendes an meinem Leben ändern, weil ich sie eben nicht gebacken kriege. Also ne, für manche Menschen beispielsweise ist Yoga super, weil wenn du dann irgendwie so ein aktiv dynamisches Yoga machst und dann nichts ist schöner irgendwie als nach dem Sport kaputt auf dem Sofa zu liegen. Und für andere ist das nochmal hochtourig, für die ist so Yin-Yoga beispielsweise, wo man sich so entspannt und den Körper spürt. Aber du hast manchmal auch Phasen, wo du so gestresst bist, dass du noch nicht mal Bock hast, deinen Körper zu spüren. So, ja. Also ne, das gibt's ja auch. Und dann muss man gucken, okay, ich halte das aus, weil wir Menschen sind fähig, in extremen Situationen auch mit Dingen umzugehen. Aber dann eben auch zu sagen, gibt es irgendwas, was ich wirklich grundlegend ändern muss? Ist das irgendwie meine Einstellung von einer perfekten Mutter sein? Mhm. Ist das meine Einstellung zu sagen, ich muss das so und so hinkriegen? Kann ich nicht doch mal ein Gespräch führen? Also gerade wenn ich ein Gespräch mit dem Chef führe und sage, du, pass mal auf, irgendwie kriege ich das gerade gar nicht gebacken. Also, gibt es irgendwelche Ideen, weil ich habe schon das und das und das und das probiert. Und er dann sagt, nee, ist mir scheißegal, du musst es trotzdem machen. Finde ich, ist das eine sehr wichtige Information. Möchte ich bei so einem Arbeitgeber wirklich bleiben?
Ja, das stimmt auch. Also ich spreche ja normalerweise in diesem Podcast mit Nicola, die ja jetzt auch Mutter geworden ist. Und wir sind uns in vielen Punkten immer einig und bei einem Punkt sind wir uns immer uneinig, weil ich halt Sport als eine extrem gute Stressbewältigungsmethode empfinde. Und vor allem, wenn das irgendwie draußen stattfindet, wenn man einfach mal aus einen vier Wänden rauskommt und sich auspowern kann. Und sie findet es halt immer schrecklich. Also liebe Grüße an Nicola an dieser Stelle. Du bist ja Yoga- und Tanzlehrerin. Wie siehst du das? Kommt das einfach auf die Situation an? Welche Gedanken
hast
du dazu?
Das kommt wirklich auf den Menschen an. Bei mir beispielsweise ist es auch immer so, ich habe auch das als Stressregulator Regulator genommen, weil ich mich einfach beim Tanzen und beim Sport auch super spüre und das für mich auch toll war. Bei mir hat sich das inzwischen auch geändert, weil ich habe jetzt mal wieder mit Meniskus Probleme und stehe jetzt sozusagen vor meiner fünften Knie-OP.
Oh nein.
Und es macht gerade Bewegung, macht mir gerade keinen Spaß, weil ich mich eben nicht so bewegen kann, wie ich es eigentlich können wollte. Also ich bin eingeschränkt dabei. Und oder wenn du beispielsweise, nachdem du ein Kind bekommen hast und du hast noch irgendwie ein bisschen Gewicht auf den Rippen und die Muskeln sind zurückgegangen, weil die verabschieden sich ja sowieso so ganz schnell, dann kann es sein, dass es auch keinen Spaß macht. Du kommst ja durchaus auch an so ein Level, wenn du das Gewicht zunimmst, wo du sagst, du müsstest erstmal abnehmen, damit Bewegung wieder Spaß macht. Weil da geht es ja gar nicht darum, um Körperfülle, sondern um das Verhältnis Körperfülle zu Muskeln.
Ja.
Also du kannst ja auch sehr dünn sein und keine Muskeln haben und du kannst aber ein bisschen runder sein und sehr tolle Muskeln haben und dann macht Bewegung wieder Spaß. Und da muss man auch wieder gucken, was kann ich mir jetzt eigentlich für eine Bewegung machen, wenn es mit dem Knie jetzt nicht ist oder mit der Schulter nicht ist, welche alternativen Bewegungen kann ich machen. Das heißt auch, über die Dauer des Lebens ist es ja auch phasenabhängig, funktioniert Sport gerade oder funktioniert es nicht.
Ja.
Und das ist so, da sind wir wieder so fremdbestimmt. Ne? Ich finde es immer sinnvoll, eine zweite Option zu haben. Also wenn bei dir Sport funktioniert, super, solange dein Körper kann. Stell dir vor, du wirst verletzt und du hast keine zweite Option.
Ja, hatte ich neulich. Da war ich dann irgendwie krank am Wochenende und es hat mich gestresst, ich kann es nicht anders sagen, dass ich die Sachen, die ich mir an dem Wochenende vorgenommen hatte, Sport hobbymäßig zu machen, dass die dann halt nicht möglich waren.
Ich hatte das früher mal gehabt, wenn ich 2 Wochen keinen Sport machen musste, bin ich richtig krantig geworden. Und ich musste dann auch lernen, mich anders zu regulieren, weil einfach Sport nicht immer funktioniert. Also deshalb macht das, ne, das ist ja auch eine Sache, die den Stress so nach oben setzt. Wenn das, was eigentlich immer funktioniert hat, jetzt aus bestimmten Gründen, weil ich verletzt bin oder was auch immer, nicht funktioniert oder weil ich die Möglichkeit nicht habe oder weil Kinder da sind und ich nicht einfach so zum Sport gehen kann oder was auch immer. Deshalb macht das Sinn, immer auf mehreren Beinen zu stehen. Weil wenn ich irgendwie nur die eine Möglichkeit habe und die bricht weg, dann breche ich auch weg.
Also ich kann dazu wirklich nur so aus meiner laienhaften Perspektive sagen, ich habe in den vergangenen Jahren echt viel Zeit mir auch für verschiedene Hobbys genommen. Also nicht nur Sport, das ist also das, was ich so am meisten mache dann so in der Woche. Aber das ist super wichtig, dass man noch so Interessen hat, auf die man sich konzentrieren kann. Und es ist natürlich, kommt auch auf die Lebensphase drauf an, ob man da gerade überhaupt Zeit und Kapazitäten für hat, das zu verfolgen. Aber das finde ich... Es sind auch so Sachen, mal einfach zu einem Malkurs zu gehen oder so. Das ist jetzt ein Beispiel, wo du mal so einfach was ausprobierst und was machst und dann bist du abgelenkt und dann machst du einfach mal was ganz anderes, was du sonst nicht machst. Und das finde ich immer so, das habe ich für mich so rausgefunden, dass das sehr hilfreich ist im Alltag, wenn man einfach was ausprobiert, was gar nicht so ein, sozusagen, was nicht so eine große Hürde hat.
Ja. Mir fallen da gerade noch 2 Sachen so ein. Das eine ist, gerade wenn man sich irgendwas vornimmt, muss man auch mal gucken, was für Abstufungen es gibt. Also beispielsweise, wenn ich sage, ich möchte regelmäßig Yoga machen so oder Meditation und das über YouTube mache, dann ist ja das Problem, der Grund, warum es Fitnessstudios gibt, der Schweinehund zu Hause, wenn ich das Video jetzt anmachen kann oder in 10 Minuten oder in 3 Stunden oder morgen.
Ja.
So, das heißt, dann könnte ich eine Online-Class buchen, weil ich weiß, da wartet jemand auf mich. dann habe ich ein schlechtes Gewissen sozusagen sonst. Das würde es erhöhen. Oder ich würde eine Freundin, mich mit einer Freundin verabreden, um irgendwo hinzugehen, erhöht auch den Druck. Oder wenn das auch nicht funktioniert, kann ich der Freundin sagen, kannst du mich bitte von zu Hause abholen? So, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sozusagen die Intensität zu steigern, um mich dazu selber zu bringen und um mich selber zu überlisten. Und das andere ist auch, dass ich glaube, dieses ganze Stressthema ist auch einfach eine Lebensphase. Das kann auch sinnvoll sein, sich das anzugucken, ein bisschen von weiter weg. Das ist eine Phase, wenn wir Kinder kriegen, wenn wir gerade so zwischen Mitte 20 zu Mitte 30 sind, wo wir funktionieren müssen, wo wir ein gewisses Standing haben wollen, wo wir irgendwie in der Karriereleiter nach oben gehen. Das wird sich alles wieder entspannen. Mhm. Das ist eine Phase. Die Kinder sind irgendwann aus dem Haus, die werden irgendwann flügge. Klar, dann kommt nochmal die Pubertät. So, aber dann erntet man, was man gesät hat, sozusagen. Aber das ist zeitlich begrenzt. Das wird nicht immer so durchgehen. Und die meisten kriegen eine Panik, wenn sie es denken, wie soll das jemals anders sein? Ja, es wird anders sein. Und du wirst irgendwann auch mal 40 und du wirst auch mal 50. Und da wird das Spiel das alles viel, eine viel, viel geringere Rolle.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Appell nochmal oder eine Erinnerung.
Du wirst nicht mit 50 Jahren genauso hügelig und irgendwas. Also das ist ja genau, man verwirklicht sich, man möchte sich auch verwirklichen, man möchte auch gucken und irgendwann kommt auch die Zeit, wo man so ein bisschen zurückguckt und auch das guckt, was man auch geleistet hat.
Ja.
So, und das ist, das wird nicht ein Leben lang so weitergehen.
Jetzt haben wir hier noch eine Frage, was soll ich tun, wenn mein Partner oder meine Partnerin meine Stressgefühle abwertet nach dem Motto, stell dich mal nicht so an?
Das ist ja, ich würde erstmal sagen, das ist ein Lösungsversuch vom Partner, zu sagen, ich möchte dir anbieten, wenn du dich nicht so anstellst, dann geht es dir vielleicht besser. So, oder der kann selber damit nicht umgehen. Und ich stimme so ein bisschen zu, klingt sehr hart, aber mein Partner ist nicht dafür verantwortlich, mich zu regulieren, sondern es ist meine eigene Aufgabe, mich zu regulieren. Manchmal geht das so, dass der Partner das eben hinkriegt, so, weil der es einfach ganz gut kann, aber erstmal brauche ich nicht die Bestätigung von meinem Partner, dass meine emotionalen Stressmomente wirklich so sind. Ich muss mir vertrauen und sagen, das ist für mich stressig, egal was mein Partner sagt oder nicht. Und es macht Sinn ja dann, das, was mein Partner sagt, nicht so für wichtig zu nehmen. Also ich brauche keine Bestätigung von außen. Also es ist mir egal, ob der das bestätigt oder ob der das negiert, weil ich weiß, dass es so ist, wie es ist.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Ich weiß natürlich manchmal ein bisschen, es kann zu zusätzlichem Stress führen, wenn man das Gefühl hat, der sieht das jetzt nicht, was ich hier gerade alles geleistet habe und wie anstrengend das ist.
Genau, absolut. Ne? Und das ist so ein ganz wichtiges Paarthema. Das kann aber auch damit zu tun haben, weil einfach schon ganz lange irgendwas doof gelaufen ist und man sagt, Mensch, irgendwie, ich möchte ganz gerne auch gesehen werden und ich möchte, dass du mal verstehst, wie es mir geht. Aber eigentlich geht es häufig darum, dass man das für sich selbst annimmt und respektiert. Hey, das ist scheiße für dich. Hey, da geht es dir nicht mehr gut. Ja. Wie willst du anders mit umgehen? Du brauchst keine Bestätigung von außen. Wenn du das so fühlst, fühlst du das so. Dann ist das richtig.
Jetzt kamen hier noch so mehrere Fragen, die wir schon so ein bisschen angesprochen haben. Vielleicht nochmal eins, wie kann ich am Wochenende vom Job abschalten, wenn Deadlines wichtige Termine anstehen? Also betrifft ja das komplette, also es ist ja eigentlich alles, was wir jetzt bislang schon besprochen haben. Wenn ich einfach Dinge habe, denen nicht entgehen kann, was mache ich dann?
Ja, dann habe ich ja zeitweise auch durchaus, dass ich auch am Wochenende weiter durcharbeite. Ne?
Ja.
Also das ist ja genau dasselbe Thema wie mit Prokrastination oder auch wenn man eine Kolumne schreibt, du beschäftigst dich im Hinterkopf ja trotzdem die ganze Zeit damit. Also du nimmst deine so selektive Wahrnehmung, die Umwelt wahr und dann hast du da nochmal einen Tipp und da liest du was und denkst, ah ja stimmt, das ist auch noch ein guter Aspekt. Das heißt, wenn du wirklich wichtige Deadlines hast, dann kann es auch durchaus mal sein, dass du das ganze Wochenende mit dem Kopf gar nicht so richtig bei der Sache bist oder im Privatleben bist, weil du eben noch irgendwelche Sachen hin und her schiebst. Das kann eben auch mal in Ordnung sein und ich finde, das ist so eine ähnliche Frage wie mit irgendwie, wie lange ist denn das noch in Ordnung? Also wenn das mal so ist, ist das okay und dann trägt das auch der Partner meistens mit, aber wenn der es immer wieder sagt, sagt er irgendwann, pass mal auf, so, dann müssen wir irgendwas an den Begebenheiten ändern.
Ja.
Also und deshalb ist immer zu gucken, das darf mal sein und wenn das immer wieder ist, dann ist die Frage, kann ich mich anders dazu positionieren, kann ich da anders mit umgehen und was brauche ich, um damit umzugehen, muss mir die Arbeit vielleicht scheißegal werden, weil bin ich Inhaber? Ist es meine Verantwortung? So, also der Inhaber, der Inhaber versucht das ja immer so weiterzugeben an die Angestellten, dass die sich verantwortlich fühlen. Das stimmt auch zum Teil, aber die große Verantwortung ist bei dem Chef.
Ja.
So.
Ja, muss man halt sich auch die Situation angucken, ob man selbstständig ist oder nicht oder wie auch immer.
Ja, und das ist natürlich, also als Chef, ne, würde ich dir auch sagen, Mensch, irgendwie, ich nehme jemanden, der keine Kinder haben möchte, weiblich wie männlich, so ist natürlich super. Und jemand, der sich hoffnungslos überarbeitet und der eigentlich gerne selbstständig geworden wäre oder für den einfach sowas auch ist, weil ich weiß, der wird sich einfach hemmungslos überarbeiten. Aber eben, das ist alles nur von einer gewissen Dauer und irgendwann bricht er auch zusammen. So, also das darf mal sein. Und man kann auch sonst Freunde oder Partner mit ins Boot nehmen. So, und auch mit dem Partner sagen, du, wenn du merkst, dass ich gerade wieder fahrig bin, sag mir mal kurz Bescheid. Ja. So, hey, du bist gerade gar nicht da. Ah, okay, danke schön. Ja. Oder dass ich irgendwie Sachen mache. Das finde ich auch noch eine wichtige, oder die kann vielleicht wichtig sein bei so Workaholic-Sachen, ne? Wenn man sagt, okay, arbeite mal weniger. Ha, 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 ha. Ja. So, es hat ja einen Grund, warum ich so viel arbeite. Entweder weil irgendwie ich das, die Anerkennung brauche oder weil mir es da Freude macht oder weil mein Privatleben auch vielleicht scheiße ist. Also dann kannst du ja auch sagen, wenn du zu viel arbeitest, also wenn du sagst irgendwie von 80 Stunden pro Woche will ich auf 60 runter. So, dann kannst du ja sagen, okay, geh einfach mal 60 Stunden runter, aber dann gehe ich nach Hause und arbeite da weiter. Eigentlich hat das gar nicht mit der, nichts mit der Arbeit zu tun, sondern du musst dein Privatleben so spannend gestalten, dass dir die Arbeit egal wird.
Jetzt war hier noch eine Frage, wie schaffe ich es, stressige Gedanken für eine gewisse Zeit abzustellen?
Ja.
Ist das überhaupt möglich?
Da sind wir so wieder so ein bisschen bei dieser Multitasking-Geschichte, ne?
Ja.
Das Ding ist, dass das... Also Darm und Herz und Gehirn, du schaffst es nicht abzuschalten. Also wenn du versuchst, dein Gehirn abzuschalten, schaffst du es nicht.
Ja.
So, was du, weil das Gehirn immer aktiv ist, auch nachts, wir träumen ja auch. Also das Einzige, was du machen kannst, ist dem Gehirn etwas anderes anzubieten, was noch ein bisschen spannender ist. Also du kannst Aufmerksamkeitsfokussierung machen, ne? Also dann natürlich auch mit der eigenen Körperwahrnehmung oder mit irgendwie, pass mal auf, ich wollte schon immer irgendwie nach Norwegen und da irgendwie so eine Trekking oder ein Basejumping machen oder keine Ahnung was und dich dann damit beschäftigen. Es ist genauso, wenn du abends im Bett bist und du ne, versuchst irgendwie was zu Ende zu denken, damit es weg ist. Also wann ist dann irgendwann jemand was fertig? Oder dass du sagst, ich möchte jetzt nicht daran denken, denk jetzt nicht an blauen Elefanten, funktioniert nicht.
Ja.
Also du musst deinem Gehirn, also das ist immer so, ich habe so ein bisschen so der präfrontale Kortex, also hinter der Stirn ist ja Handlungszentrum und Steuerung und wenn der Sitz leer ist, dann entscheidet das Gehirn selber und dann sucht es sich irgendwelche Sachen, die Angst gemacht haben und denkt drüber nach oder macht sich Sorgen über die Zukunft oder denkt über die Vergangenheit nach und dann fängt man das Grübeln an und das Einzige, was du machen kannst, ist dich in diesen Chefsessel wieder reinzusetzen und zu sagen, Gehirn, du beschäftigst dich jetzt damit.
Ja.
So, weil also das Gehirn ausschalten kriegst du nicht hin.
Ich fand das ganz interessant. Sehr viele Fragen, die so kamen, haben sich rund um das Thema Einschlafen und eben dieses Gedankenkreisen, was dann halt abends vorkommt. Mhm. Und wo man ja auch oft so Gedanken denkt, die dann sehr viel schlimmer einem vorkommen, als sie am helllichten Tag so sein mögen. Also man steigert sich dann schnell so rein und denkt so, wie soll das alles überhaupt noch werden?
Weil man sich auch häufig einfach über den Tag nicht genug Zeit nimmt, sich mal hinzusetzen und eine Lösung zu suchen. Das kann ja zwischendurch auch mal sein, dass man beispielsweise eine TKKG-Hörspiel macht. Das gibt ja auch beim Handy so eine Snooze-Funktion. Oder dass man sich eine Dokumentation anguckt. Also ich gucke beispielsweise super gerne Dokumentationen. Das hat auch geholfen in sehr stressigen Zeiten, weil ich dann dem so ein bisschen folgen konnte, weil ich so dann auch die Augen zumache. Es ist dann fast wie ein Hörspiel, weil du dir vorstellst, wie die Planeten gerade wo irgendwie wo rumgehen, beispielsweise. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, wo ich so einen gewissen Ruhezustand habe, dass mich das so sehr stresst, weil es mir zu viele Reize sind.
Mhm.
So, aber das kann für eine gewisse Zeit ja auch durchaus Sinn machen, etwas zu suchen. Ne? Also da gibt es ja die klassischen Sachen immer mit nicht am Handy sein oder das Licht vorher dunkel machen oder nicht zu spät zu essen und so. Also das ist so einfach gesagt, ne? Leg dich irgendwie hin, also und dann grübelst du eben, dann eben ansonsten aufstehen und sagen, ich kümmere mich da jetzt drum, ist auch wieder eine Option, aber externe Hilfsmittel. Also da ist aber auch wieder so grundsätzlich, wenn du da die ganze Zeit so am Grübeln bist, dieses Wegschieben, also ich frage da immer ganz gerne, worüber grübelst du denn nach? Weil meistens ist es ja auch wirklich was, wo du eine Lösung für brauchst.
Ja, ja, genau.
So, also, und dann, da geht es dann wieder darum, Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Also dann irgendwie sich mal hinzusetzen, okay, pass mal auf, ich denke jetzt durch, welche Option habe ich? Und es gibt niemals eine Entscheidung, die du treffen kannst, die nur positive Endergebnisse hat. Du hast immer etwas, was dafür spricht und etwas, was dagegen spricht. Und dann musst du irgendwann mal gucken und sagen, okay, trotzdem aus den und den Gründen entscheide ich mich dafür. Und dann gehe ich so und so damit um.
Dazu nochmal eine Anschlussfrage. Also wir haben vorhin schon gesagt, es ist schwierig, sich in einer super stressigen, aufgeregten Situation für grundlegende Sachen zu entscheiden, die zu überdenken, ist doch dann auch nachts eigentlich genau das Gleiche, oder? Wenn ich dann nachts anfange, über Sachen nachzudenken, die mich sehr beschäftigen, also die vielleicht mich auch wirklich in meinem Innersten beschäftigen, dann müsste ich doch eigentlich sagen, gut, ich plane jetzt vielleicht, wie du sagst, erstmal den nächsten Urlaub oder was auch immer. Und mit diesem wirklich schwerwiegenden Problem beschäftige ich mich morgen tagsüber
oder
am Wochenende oder wann auch immer.
Oder ich nehme es einfach an und sage, ja, stimmt, da muss ich noch eine Lösung für finden. Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen, dann sind wir wieder beim Thema Regeneration. Das heißt ja, dass das Gehirn nicht genug Zeit hatte, die Dinge, die im Leben angestanden haben, du weißt, was ich meine, so zu sortieren, dass man damit umgehen kann. Da hat man anscheinend zu viel über den Tag gemacht und das Gehirn versucht sich dann noch zu sortieren und zu sagen, dafür brauchen wir aber noch eine Lösung. Das ist ja eigentlich was Nettes vom Gehirn, dass es sagt, pass mal auf hier, da wollten wir noch eine Lösung finden, damit wir wieder entspannter durchs Leben gehen können. So.
Also du würdest dieses Thema Overthinking gar nicht so ablehnen? Oder
also das ist ja meistens ein wichtiger Hinweis. Also, yeah. Also worüber machen wir uns Gedanken? Entweder sagt mir das sozusagen, pass mal auf, irgendwie ich bin ein sorgenvoller Mensch, oder vielleicht mache ich mir über irgendwas Sorgen, was auch wirklich sorgenvoll ist. Also wenn ich mir überlege, Mensch, irgendwie Existenz und kriege ich das eigentlich alles hin, dann ist es ja auch durchaus berechtigt.
Ja. Yeah. So. Das finde ich echt interessant, denn das ist auch so, und wir haben ja jetzt schon ein paar so lapidare Tipps angesprochen, die man immer wieder hört. Das ist auch sowas, finde ich, was einem häufig unterkommt. Ja, du denkst zu viel, und eben dieses ganze Phänomen Overthinking, dass man eben sich einfach zu viele Gedanken um alles macht, was vielleicht auch sein kann, ja. Aber sozusagen, wenn man merkt, es gibt Themen, die einen immer und immer wieder beschäftigen, dann wird es da schon wahrscheinlich auch irgendwie einen Hintergrund haben.
Und also das ist so, gerade wenn man beispielsweise als Kind, ich will jetzt nicht drauf rumreiten, auf so eine Küchenpsychologie. Yeah. Aber wenn du einen kranken Elternteil hattest oder einfach sehr früh sehr viel Verantwortung übernommen hast, dann hast du dein Gehirn als Kind überlastet.
Yeah.
Weil du nicht deiner Entwicklung entsprechend dich mit Dingen beschäftigen musstest, die einfach nicht für dich sind. Also du kannst dich nicht um Existenz und um Essen und keine Ahnung was kümmern ab einem gewissen Alter. So. Wenn du das aber isst, dann hast du ja dein Gehirn überfordert oder musst du es überfordern. Das kann manchmal sein, das darf auch sein. Wenn du es aber eine längere Zeit hast, dann haben solche Menschen häufig die Eigenart, auch im späteren Leben Dinge zu überdenken und zu berücksichtigen. Also, oder wenn mal was Schlimmes passiert ist oder sowas, ne? Dass du einfach in diesem Zustand bist, in diesem Regelheitszustand bist, und ich nenne das immer den Wachhund, dass einfach der Wachhund dann immer bellt mit Achtung, könnte wieder gefährlich werden, könnte wieder stressig werden,
yeah.
Und ich versuche etwas zu verhindern, was eventuell eintritt, weil.
Yeah.
So, weil das Gehirn einfach zu viel für die Entwicklung irgendwann mal machen musste. Und das kann schon Sinn machen, aber dann auch zu gucken, wenn ich dann sage, okay, das will ich jetzt nicht, naja, aber wenn ich mir das angucke, warum überdenke ich dann so viele Sachen? Habe ich da irgendwie Angst vor, weil das schon mal passiert ist und ich mich da nicht abgegrenzt habe? Oder weil ich Sorgen habe oder weil ich Verlustängste habe? Warum habe ich die denn? Also ja. Dem vielleicht doch mal so auf den Grund zu gehen und sich mal anzugucken, löst vielleicht mehr, als zu sagen, irgendwie ich verbiete mir Dinge zu durchdenken und zu überdenken, weil dann verbiete ich ja eigentlich, ich selbst zu sein. Und vielleicht hilft das nicht so richtig bei der Selbstannahme.
Ja. Kommen wir mal zur letzten Frage. Ja. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen und dann habt ihr auch zu Hause was, worüber ihr nachdenken könnt. Aber die letzte Frage, wir haben das schon ein paar Mal angerissen, beziehungsweise Nela hat dazu was gesagt, aber ich finde es ganz wichtig, das nochmal am Ende zu sagen, ab wann wären Stresssymptome so gefährlich, in Anführungszeichen, dass man wirklich was unternehmen muss, dass man sich professionelle Hilfe auch vielleicht suchen sollte. Also wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man das vielleicht nicht mit einer Meditations-App oder was auch immer oder seinem Lieblingshobby in den Griff bekommt?
Also eigentlich grundsätzlich lohnt sich das immer.
Ja.
So ein bisschen. Ich finde, man hält viel zu viel aus und geht viel zu spät dahin. Also wenn man sich schon irgendwie drüber nach, oder wenn man sagt, ich habe so eine Dreierregelung, die finde ich immer ganz schön. Also wenn einmal irgendwas auftaucht und ich über das Wochenende beispielsweise irgendwie da an die Arbeit denke oder was auch immer oder nicht einpennen kann, kann das mal sein für eine gewisse Phase, dann ist es so. Einmal ist Zufall. Und zweimal ist irgendwie, da ist so schon ein bisschen gelb. Dann kann ich schon mal gucken, so sag mal, irgendwie ist das irgendwie vielleicht was. Also wenn ich jedes Mal auf alles anspringe, was gerade nicht funktioniert, dann bin ich auch, also Dinge loszulassen und liegen zu lassen, ist ja auch sinnvoll. Also
ja.
Das darf mal passieren. Und beim zweiten Mal kann ich so sehr, ach guck mal, das gab's doch schon mal. Und wenn ich merke, das passiert zum dritten Mal, dann kann ich sagen, hey, so, also ich denke jetzt schon zum dritten Mal wieder drüber nach, weil ich irgendwie, wenn ich in einer Beziehungsführung bin oder beim Arbeitgeber, ist jetzt der dritte Arbeitgeber, wo ich total genervt bin, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Dann kann man mal sagen, okay, vielleicht, wenn meine Möglichkeiten nicht ausreichen, kann ich mal jemand fragen. Vielleicht ist das irgendwas Grundsätzliches. Weil das eine ist, beides Extreme ist, nie zu machen und nie zu fragen. Es kann genauso doof sein, wie immer sofort umgehen zu fragen und nicht sich selber zu vertrauen, kriege ich schon irgendwie hin oder es regelt sich von alleine. Und viele Sachen erledigen sich von alleine mit der Zeit. Man wird älter, man wird ruhiger, die Anforderungen ändern sich. So.
Also auch ein bisschen Vertrauen haben.
Und durch die Nase atmen zwischendurch, genau.
Und gucken, wie es einem wirklich geht. Nele, vielen Dank für deinen ganzen Input und deine ganzen Gedanken zu all diesen Themen. Also wenn ich jetzt die Podcast-Folge mir selber nochmal anhören werde, glaube ich, dass mir dann noch mehr Sachen auch durch den Kopf gehen werden, für die ich jetzt nicht so die Zeit hatte, da mal in Ruhe noch drüber nachzudenken. Das kann ich euch allen auch nur als Tipp geben. Vielleicht bei dieser Podcast-Folge zwischendurch mal Stopp machen, wenn euch ein Punkt auffällt, wo ihr denkt, da muss ich jetzt nochmal kurz eine Minute drüber nachdenken.
Oder danach nochmal wirken lassen, weil das ist eben wirklich, also ich finde es immer schwierig, wirklich diese fünf Punkte. Also das ist ja, wird ja auch häufig von mir auch verlangt, immer wenn ich irgendwie was für irgendwas schreiben soll, zu sagen, hier mach doch mal diese fünf Sachen, das wollen die Leute lesen. Ja. Und das ist aber genau eben das Problem. Ich muss jetzt, also ich mache sowieso schon viel und jetzt muss ich noch die fünf Punkte machen, dann ist alles in Ordnung. Und sein lassen ist häufig die bessere Option.
Vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du extra aus Hamburg hierher gekommen bist.
Sehr gerne.
Hat mich auch gefreut. Wir kannten uns ja schon über Instagram, dass wir uns jetzt mal im wirklichen Leben getroffen haben. Es war sehr schön. Das war's für heute von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Schaltet gerne nächste Folge wieder ein.
Und dann ansonsten schaut mal, ihr seid Individuen, guckt mal, was ihr braucht. Das könnt nur ihr euch selber sagen.
Und ansonsten kann ich euch auch wirklich noch Nelis Instagram-Account empfehlen. Ihr Buch natürlich auch sowieso. Aber auf ihrem Instagram-Kanal könnt ihr auch schon so ein paar Impulse, sag ich mal, bekommen für euer Leben zu verschiedensten Themen. @Psychologin Nele.
Psychologin.nele.
Genau, das ist der Account, da könnt ihr ja auch mal vorbeischauen. Ansonsten meldet ihr euch gerne mit einem Feedback auch bei Nele oder
super
bei
gerne.
Mir. Ja. Auf Instagram, The Real World Podcast. Da freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen schreibt, ob und was ihr aus dieser Folge.
Ich mache auch immer wieder Umfragen bei mir. Das finde ich auch immer super, dass man sich so ein bisschen einsortieren kann. Also gerade diese Ja-Nein-Fragen. Und dann sieht man, ach guck mal, den anderen geht das auch so. Ich bin da nicht sozusagen außerhalb der Norm. Oder auch, was für Möglichkeiten hast du, um runterzukommen? Und dann teile ich auch immer die Antworten, weil ich finde das immer
dass
ganz super,
so
wenn man
machen,
diese Community zu nutzen. Und dann, also es geht nicht darum, dass irgendwie das, was beim anderen hilft, hilft bei mir auch, sondern wirklich für sich zu gucken. Aber dann kriegt man ein paar Ideen.
Ja, das finde ich echt auch gut, dass man mal sieht, ah ja, okay, der macht das und das könnte ich ja eigentlich auch mal ausprobieren. Ja.
Hallo, hallo, liebste Real World Community. Da bin ich auch schon wieder mit einem Lebenszeichen. Erstmal wollte ich mich bedanken für eure Nachrichten. Mir hilft es wirklich sehr, sehr, wenn ich lese. Nach 8 Wochen ging es mir schon viel besser. Oder ich verstehe so gut, was du meinst. Oder ja, nach 12 Wochen kannst du aber schon wieder, gibt's wieder Tag- und Nachtrhythmus. Wobei ich sagen muss, das mit den Tagen und Nächten, mit dem Schlafen, also da gab's natürlich ganz schlimme Nächte, aber wirklich so bisher im einstelligen Bereich. Aber ich weiß auch, also wenn ich eine Sache gelernt habe, so, du darfst dich auf nichts verlassen, du darfst nichts planen, du darfst von nichts ausgehen, nicht denken, ja, er schläft ja immer von bis und dann kann ich das und das machen, weil dann ist es sowieso anders. Aber mein großes Problem war bisher nicht das Schlafen, sondern tatsächlich das Stillen. Also das ist wirklich ein Thema, keine Ahnung, ich habe so viel gelesen vorher und so viel Podcasts gehört und sonst was. Und klar wurde da immer gesagt, stillen, dies, das, aber also irgendwie trotzdem überhaupt nicht, also überhaupt erschloss sich mir erst wirklich jetzt ein völlig neues Universum an Problemen, Informationen, aber auch an Wissen darüber, was Frauen, wie krass eigentlich manche Frauen sind, was die alles aushalten. Also da rede ich jetzt gar nicht von mir, sondern von anderen, um stillen zu können. Ich weiß, es ist für alle, die irgendwie damit nicht so viel zu tun haben, wahrscheinlich dann soll man halt nicht stillen. Aber das ist ja auch nicht so einfach. Ich dachte halt auch immer, dann soll man nicht stillen. Aber auch so ein Abstillprozess ist halt ein mega kompliziertes Konstrukt, wenn jetzt nicht einfach die Milch von selber weg ist. Also so einfach ist das alles nicht. Und ich weiß irgendwie auch überhaupt nicht, warum man das alles nicht weiß. Und gleichzeitig frage ich mich auch, wie überhaupt Leute, wie es überhaupt geht, ein zweites Kind zu bekommen. Also nicht, dass ich daran denke, jetzt für mich, aber ich frage mich, wie generell, wie man das macht, wenn ich jetzt noch ein Kind hätte, wie würde ich überhaupt klarkommen? Also es ist so, ihr merkt, ich bin immer noch irgendwie in der Phase, wo ich alles nicht so richtig glauben kann, was hier passiert und wie das passiert und wie man das übersteht, aber es ist jetzt die 6. Woche ist jetzt vorbei und ich habe es ja auch schon bei mir auf Instagram geschrieben, ich habe das Gefühl, der Nebel lichtet sich langsam und ich kann schon wieder Bachelorette gucken und ich habe ein bisschen Kampf der Reality Stars geguckt und und daran merke ich einfach so, ich kriege Normalität zurück und ich würde auch gerne ich habe so viel zu sagen auch zur Bachelorette, So, und daran hätte ich noch nicht mal denken können vor 3 Wochen. Also das auch an alle, die das vielleicht noch vor sich haben oder gerade im Wochenbett auch sind. Das stimmt. Ich kann jetzt auch die sein und ich bin noch nicht, ich habe den Berg noch nicht überwunden, aber ich kann wirklich sagen, es wird besser. Und ich habe mir heute Nacht tatsächlich auch schon überlegt, so wann nehmen wir die erste Podcast-Folge auf? Weil auch viele geschrieben haben, sie sind so gespannt, wie meine Geburt war. Und ich freue mich auch schon voll, das zu erzählen. Und deswegen, genau, merke ich es, ja, tatsächlich, es wird so. Und damit, mit diesem positiven Ausblick, und wahrscheinlich muss ich es büßen, weil es ist oft so, dass wenn ich denke, es geht besser, dann kommt irgendwas Krasses und wirft mich nieder und ich heule den ganzen Tag. Deswegen mal schauen, wie ich das jetzt büßen muss und ob und was passiert und welches Tief mich erwartet. Aber dann weiß ich es. Kommt auch wieder ein Hoch und das Bachelorette-Finale. Also, bis ganz bald. Macht's gut. Ach, und ich habe noch einen Nachtrag zum Thema, wie man sich entspannt, weil darum geht ja eigentlich die Folge heute. Und zwar wollte ich dazu nur sagen, das ist richtig krass, weil ich ja auch gerade über das Schlafen gesprochen habe, dass ich oft selbst, wenn der Kleine schläft, selbst nicht schlafen kann, obwohl ich jetzt schlafen könnte, obwohl ich todmüde bin, weil ich mir denke, oh Gott, ich muss jetzt schlafen. Er schläft jetzt wieder 2-3 Stunden und die muss ich ausnutzen und die muss ich auch schlafen. Und dann liege ich wach und bin total panisch und unentspannt. Und das ist auch eine Sache, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Da dachte ich halt so, man wacht ja auf und dann schläft man wieder ein. Aber natürlich weiß ich, ich habe eh immer Einschlafprobleme. Und da hatte ich wirklich schon ganz absurde Nächte, in denen ich todmüde war und vor lauter Stress darüber, dass ich jetzt schlafen muss, nicht schlafen konnte und noch weniger. Und dann hat das Kind einfach so 5 Stunden am Stück geschlafen und ich lag wach und konnte es nicht ausnutzen und dachte die ganze Zeit, das ist wie so eine tickende Zeitbombe, weil ich halt nicht weiß, wann er aufwacht. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und dann kommt man auch in so eine Übermüdigkeitsspirale in so einer Nacht. Also weil ich vorhin so angegeben habe mit, ja, die Nächte sind jetzt, aber diese Nächte, in denen mir sowas passiert oder in denen ich diese Gedanken habe, das ist wirklich schlimm, weil das ist dann nicht so, weil wenn ich nicht schlafen kann, weil er schreit, dann ist das halt so. Weil wenn ich eigentlich schlafen könnte und das nicht kann, weil ich in meinen Gedanken da nicht rauskomme, das ist krass. Und das ist auch so eine Sache, die mich komplett überrascht hat, dass sowas passieren kann. Das nur noch so als kleine Anekdote, damit man nicht denkt, ich habe hier super tolle Nächte. Ich habe diese Nächte und die machen mich fertiger, als wenn er die ganze Nacht schreien würde.
Gut, das war's für heute. Macht es ganz gut, lasst euch nicht stressen und im besten Fall wisst ihr, falls es doch passiert, dann wisst ihr jetzt wenigstens so ein bisschen, was für euch vielleicht helfen könnte, hoffentlich. Haltet die Ohren steif, mehr fällt mir dazu eigentlich nicht mehr ein jetzt. Tschüss.
Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter @therealworldpodcast.